Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Famous for their iconic Humboldt fog, inspired by the misty Humboldt County coastline, Cypress Grove has been a cornerstone of American cheese for over 40 years. Their range of fresh, soft-ripened, and aged goat cheeses promises an unforgettable experience. Proudly crafted in Arcata, California, where the redwoods meet the Pacific Ocean, Cypress Grove cheeses are available nationwide at specialty retailers. Discover their cheeses, serving tips, and even order online at cypressgrovecheese.com. Perfect for any occasion or as a gift. There's nothing like that Humboldt fog feeling. Bryant to shot. Curry, way down to Bang! Oh, what a shot from Curry! There it is! There it is! And the Mavericks are going to win the championship! The arms up in the air!
Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen Vormittag, Mittag, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Deutschland steht das erste Mal bei den Olympischen Spielen im Halbfinale. Wohlgemerkt beim Basketball. Dementsprechend gute Laune ist am Start. Ich bin natürlich nicht alleine hier. Wir sprechen heute über alle vier Partien, die gestern gespielt wurden. Und wir machen sogar eine Preview für das Halbfinale, was morgen stattfinden wird. Jetzt aber erstmal, hi, servus Björn, was geht's?
Ja, was geht? Basketball Deutschland, stand the fuck up. Wir sind U18 Europameister. Wir haben 3x3 Goldmedaille gewonnen bei den Frauen. Die Damen sind das erste Mal bei Olympia. Wir stehen das erste Mal im Halbfinale. Alle reden immer darüber, wie kann man den Basketball größer machen? Wie kann man ihn größer machen? Zum einen durch Erfolge und zum anderen, indem man dann darüber redet. Deswegen jeder, der sich berufen fühlt, jeder Content Creator, jeder, der schon immer mal Bock hatte, auch was darüber zu machen oder wenn es nur seinen Freunden erzählen ist, redet darüber. Das sind großartige Momente. Gerade früher hatten wir in Anführungszeichen immer nur Dirk Nowitzki und jetzt haben wir so viel über so viele verschiedene Teams. Ich erinnere mich, als ich jünger war, da ging es darum, dass die Jugendnationalmannschaft teilweise zu den B-Turnieren gefahren ist. Da hieß es dann BWM oder BEM, weil die überhaupt nicht zu den besten Teams überhaupt gehört haben, um da überhaupt mitzuspielen. Und jetzt gewinnen wir U18 Europameisterschaft, wir gewinnen 3x3 der Damen. Wir haben super Chancen, meiner Meinung nach, auf eine Medaille. Können wir gleich drüber reden, hier bei den Männern 5-on-5. Also Basketball ist voll da und das ist einfach eine geile, geile Zeit, finde ich, für den deutschen Basketball.
Schön, dass Björn das erwähnt. Für euch auch direkt der Hinweis, supportet die Mädels heute Abend um 18 Uhr. Sie spielen auch gegen Frankreich. Also anscheinend irgendwie, Frankreich ist momentan unser Dauergegner, denn wir spielen jetzt das vierte Mal in wenigen Wochen gegen die französische Nationalmannschaft. Zwei Vorbereitungsspiele, einmal in der Gruppenphase und jetzt schon wieder im Halbfinale. Ja, auf der anderen Seite auch ein Gegner, den man dann natürlich einigermaßen gut kennt. Björn und ich, wir werden gleich im Detail drüber sprechen. Die Franzosen haben ja jetzt im Viertelfinale ordentlich umgestellt. Was hat das für eine Bedeutung vielleicht auch für das Spiel von uns jetzt dann gegen Frankreich? Aber ich würde sagen, wir starten erstmal rein mit dem Spiel gegen Griechenland. Aber ja, es läuft auf jeden Fall aktuell für Basketball Deutschland. Wir haben jetzt schon eine Goldmedaille sicher und ich bin mir eigentlich fast sicher, es kommt noch eine dazu, in welcher Form auch immer. Ich glaube, wir werden uns auf jeden Fall hoffentlich durchsetzen gegen Frankreich. Also, Spiel gegen Griechenland. Mhm. Wir beide haben unsere Analyse ja abgegeben. Wir waren übrigens 3 von 4. Das Einzige, was wir falsch getippt haben, war Kanada. Also Kanada hat sich da gestern nicht gerade eben mit Ruhm bekleckert. Aber ich glaube, das war ein Tipp, den man auch einfach daneben setzen konnte. Kanada war der absolute Top-Favorit. Ja, apropos Top-Favorit. Wir sind als Top-Favorit reingestartet in dieses Griechenland-Duell. Und das erste Viertel, ich starte erstmal rein. Wie ging's dir nach diesem ersten Viertel? Wie war deine Gefühlslage? Der Gameplan hat überhaupt nicht funktioniert. Wir haben offensiv uns nicht gut bewegt, haben nicht stattgefunden. Und hinten hatten wir Probleme mit dem Pick-and-Roll, konnten die Griechen nicht vom Korb fernhalten. Wie war es denn dein erstes Empfinden nach dem ersten Viertel? Dachtest du dir so, scheiße mal, was geht hier gerade eben ab? Oder warst du schon noch so confident? Hey, unsere Jungs sind so eingespielt, die kennen sich untereinander, die werden reden, die werden adjusten. Wie ging's dir nach dem ersten Viertel?
Ich muss sagen, ich blieb confident. Also ich war selbstbewusst, weil ich weiß, was die deutsche Mannschaft kann. Die griechische Mannschaft hat sich in der Vorrunde überhaupt nicht gut verkauft, so dass ich jetzt groß Angst vor ihnen gehabt hätte. Und es war ein 11 Uhr morgens Spiel. Ich glaube, das darf man einfach nicht unterschätzen. Das letzte Mal, als diese Jungs alle um 11 Uhr gespielt haben, war wahrscheinlich irgendein Jugendturnier. Das ist einfach nicht in deinem Biorhythmus drin, dass du so früh spielst. Vielleicht kann es sein, dass sie bei der WM auch vielleicht mal ein frühes Spiel hatten. Aber das ist sehr, sehr ungewöhnlich, um 11 Uhr morgens in der Halle zu stehen und direkt volle Leistung zu bringen. Und ich finde, das hast du einfach gemerkt. Wir haben das erste Viertel komplett verpennt, kamen dann im zweiten Viertel zurück. Und ab dem war es eigentlich wirklich, dann vor allem in der zweiten Halbzeit, war es eigentlich eine ziemlich eindeutige Angelegenheit. Zumal auch Griechenland überhaupt nicht die Stärke halten konnte aus dem ersten Viertel. Also die Griechen haben total gut vorgelegt, haben sehr, sehr gut getroffen. Du hast gesagt, alles hat bei ihnen funktioniert. Und dann, sobald der Dreier halt nicht mehr gefallen ist, war sofort wieder die Situation, dass sie einfach überhaupt keinen Plan haben, was sie machen sollen. Ich wurde teilweise richtig aggressiv zuzugucken, obwohl ich für Deutschland war, aber ich konnte einfach beim besten Willen nicht verstehen, wie man es schafft, eine ganze Halbzeit lang nicht den Ball auf seinen MVP zu bekommen. Die Deutschen haben sich es irgendwann auch leicht gemacht und haben gesagt, ey, wir müssen hier eigentlich nur eine Wand um Giannis bauen, weil die Griechen können eh nicht schießen in diesem Team. Lass uns damit einfach das Game gewinnen. Und das war dann am Ende auch der Schlüssel. Also ich war relativ confident. Ich finde, wir haben ja vergleichsweise einen leichteren Gegner bekommen. Ist ein bisschen schade, weil griechischer Basketball ist so stark in der Liga, in der Euroleague. Die haben, wie gesagt, Giannis, die haben eigentlich so viel, aber so in der Nationalmannschaft fehlt es wirklich an vielen Ecken und Enden, muss man sagen.
Ich glaube, am Anfang kam auch einfach irgendwie alles zusammen. Bei den Griechen lief alles, bei uns, wir haben einfach unnötige Fehler fabriziert, unnötige Turnover, wir haben unsere Fastbreaks nicht sauber zu Ende gespielt. Also wir hatten auf jeden Fall 2-3 Fastbreak-Situationen, die wir hätten besser abschließen müssen. Und ich war auch relativ confident, dass wir das Ganze dann auch drehen, was mich dann wirklich extrem happy gemacht hat, dass das Ganze aber nicht von unserer Starting Five aus eingeleitet wurde, sondern wirklich von unserer Second Unit. Mhm. Und ich habe heute zwar keine Starting Five mit dabei, für euch auch als kurzer Hinweis, es gibt heute keine Starting Five, weil wir so viel zu besprechen haben, aber ich habe trotz allem eine Frage an dich. Und zwar, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, wer ist der Second Unit MVP dieses Spiels? Und das ist, glaube ich, gar nicht so leicht zu beantworten. Ich würde sagen, Bonga steht zur Auswahl, Nick Weiler-Bepp, Thiemann und Moritz Wagner. Die vier Jungs haben uns so geil im positiven Sinne in den Arsch getreten. Was sagst du, wer ist so dein Second Unit MVP gestern gewesen?
Super Frage. Es ist für mich Mo. Der hat zwar nur 15 Minuten gespielt, aber als er reinkam, finde ich, hat sich das Gesicht der Mannschaft verändert. Er hat das Gleiche gemacht wie im Spiel auch gegen Frankreich. Er hat so ein bisschen den anderen Spielern vorgemacht, ey, habt keine Angst vor diesen Superstars. Also er ist wirklich in die Zone gegangen. Im Frankreich-Spiel hat er ja direkt im ersten Play Wemby und Gobert attackiert. Und jetzt in diesem Spiel hat er in der ersten Halbzeit zweimal Giannis aussteigen lassen. Hat den wirklich mit Hakeem Olajuwon Beinarbeit attackiert beide Male den Layup über ihn gefinisht, hat ihm dann noch die Too-Small-Geste gedrückt, was gegen einen Spieler wie Giannis schon sehr, sehr wild ist. Und ich feiere extrem Bonga, ich feiere den Impact von Weiler-Bepp, aber ich hatte wirklich das Gefühl, und ich habe das auch ehrlich gesagt, als das Spiel lief, habe ich gesagt, ey, wenn Mo reinkommt, der muss ein Zeichen setzen. Wir sind angewiesen auf seine Energie, dass er dieses Spiel jetzt einfach für uns einläutet. Und ich finde, das hat er genau gemacht. Er hat dann ein bisschen weniger gespielt, weil er so ein bisschen in Foul Trouble war. Aber ich fand ihn tatsächlich den MVP, ohne von den anderen wegzunehmen. Weil also über Bongas Leistung musst du auch 5 Minuten reden eigentlich in dem Spiel, um ihm gerecht zu werden. Der spielt ja auch unfassbar gerade.
Das stimmt. Vor allem sein Shooting von draußen, Rebounding, spielt hier und da immer mal wieder einen guten Assist. Also irgendwie hatte jeder so seine Phasen. Ich kann mich erinnern, Nick Weiler-Bepp kam rein und hat direkt zweimal extrem stark verteidigt hinten, hat dann den Dreier getroffen und ich glaube wirklich 2-3 Possessions später diesen End One Up and Under gefinished. Der hat er leider den Freiwurf da nicht reingemacht. Dann Mo, hast du angesprochen, diese beiden Situationen. Ich meine, gegen Giannis so zu spielen, wie dicke Eier musst du bitte haben? Also das ist halt einfach nur, wenn ihm dann auch noch die Too-Small-Geste zu drücken, ich glaube, Giannis hat es nicht gesehen. falls es in der Wiederholung sehen sollte, wird er sich wahrscheinlich jedes Match der Orlando Magic im NBA-Kalender rot markieren als Erinnerung. Genau, und ansonsten, Thiemann hatte auch ein wahnsinnig gutes Spiel. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, Thiemann rutscht mir immer so ein bisschen durch in der Analyse, weil Thiemann auch einfach jemand ist, der ja, jetzt nicht so mega auffällig ist, auch von seinem Wesen her, wie jetzt ein Moritz Wagner. Aber auch er ist die Fast Breaks super mitgelaufen, hat top gereboundet, hatte 3 Offensiv-Rebounds. Und zu guter Letzt, wen haben wir jetzt noch nicht besprochen?
Reden wir noch über Rollenspieler?
Wir reden noch über Rollenspieler, ja.
Okay.
Bonga, nee, Nikola Pepp, doch, wir haben schon alle. Ja, ja, genau.
Ja, also wen wir noch nicht erwähnt haben, und das war zum Beispiel auch beim Frankreich-Spiel aber ein Thema für mich, Vogtmann ist einfach so ein krasser Glue-Guy für uns. Also der hält diese Mannschaft zusammen, oft mit nur 1-2 Plays. Der hatte einen Backdoor-Cut einmal, der war super wichtig. Der hatte, glaube ich, wieder einen Dreier, ja, 1 von 2, genau, der hatte einen Dreier. Und du hast immer das Gefühl bei Vogtmann, dass die einfach genau im richtigen Moment kommen.
Momentum-Plays.
Ja, der nimmt nicht viele Würfe, ist vom Wesen her so ein bisschen wie Thiemann, auch eher unscheinbar. Aber die beiden sind, oder vor allem Vogtmann, ist alleine durch seine Größe und dass er dann mit der Größe aber auch so ein guter Passer und Shooter ist, ist er wirklich immer so wahnsinnig wichtig für uns und was es uns erlaubt, so vielseitig zu spielen. Groß, klein, schnell, langsam, mit Energie, passing big. So, wir haben einfach diese Möglichkeiten und großer Faktor ist da er, auch wenn er nur 13 Minuten spielt. Aber ich finde, ihn kann man noch erwähnen. Und von den Rowgeistern musst du aber auch transitionen dann natürlich zu Franz und Dennis, weil vor allem Franz in der zweiten Halbzeit extrem gut gespielt hat, dieses Spiel an sich gerissen hat, nachdem man dachte, okay, warte mal, der hatte doch im Frankreich-Spiel so ein Selbstvertrauen getankt, was ist denn jetzt los in der ersten Halbzeit gegen Griechenland, da kommt ja gar nichts. Und dann hat es aber auch eben halt nur eine Halbzeit gedauert und in der zweiten Halbzeit war er dann voll da, hat wichtige Würfe getroffen. Ja, und den allerwichtigsten Wurf hat dann aber wiederum Dennis getroffen mit diesem unglaublich tiefen Dreier. Sein Dreier-Shooting gerade unglaublich. Ne? Und vor allem, was man, finde ich, Dennis ansieht, und das ist das Geile immer an Fieber-Dennis, und das Gleiche gilt für Fieber-Patty Mills, die haben einfach dieses unglaubliche Selbstvertrauen, weil die wissen, es kann ihnen nichts passieren, weil sie wissen, sie sind jetzt hier nicht nur ein Bankspieler oder Rotationsspieler, sondern sie sind der Star und sie können auch solche Würfe nehmen und selbst wenn der nicht reingeht, ja, dann kleben sie nicht danach auf der Bank. Und das ist das Geile, finde ich, an Fieber-Dennis zu sehen, wie befreit er immer aufspielt und dann halt diese Würfe nimmt und da halt auch wirklich dicke Eier beweist.
Ja, Dennis hat absolut dicke Eier bewiesen. Er hat auch das eine Charge gegen Giannis gezogen. Das war dann, glaube ich, sein drittes Foul. Also hat sich da auch in den... Wir beide, wir machen ja immer Späße darüber. Das überlegst du dir dreimal, ob du gegen Giannis einen Charge ziehst. Vor allen Dingen, wenn du auch eher so ein kleinerer Guard bist. Ey, Franz in der ersten Hälfte war irgendwie so beklemmt. Und man hat dann auch gemerkt, in der zweiten Hälfte... Es war diese eine Situation, was du auch vorhin angesprochen hast. Man hat Giannis wirklich umzingelt, hat einen Turnover erzwungen. Dann gab es den Fastbreak, Franz hat ihn gestopft. Und danach Franz mit einem Spin-Move und dann kam dieser Dreier. Und bei diesem Dreier, ey, aus Franz ist ja alles rausgebrochen. Dieser Stepback-Dreier, so 1-2 Meter hinter der 3-Punkte-Linie. Ich meine, Franz trifft den Dreier leider gerade eben nicht gut. Das wissen wir alle. Und trotz allem bringt er eine so enorme Qualität. Und vor allen Dingen, wir brauchen ihn einfach. Wir brauchen seine Shot-Creation. Wir brauchen auch einfach sein Drive und jetzt musst du sagen, Dennis und Franz hatten jetzt nicht mal das krasse perfekte Offensivgame und am Ende schaukeln wir das trotz allem ziemlich souverän nach Hause. Also das ist schon wirklich beeindruckend. Noch zu Dennis, diese 3 Dreier hätten wilder kaum sein können. Okay, der eine war souverän, das war gleich nach der Halbzeit, den hat er aus der Ecke getroffen. Der erste Dreier hat uns irgendwie so ein bisschen vielleicht auch ins Spiel oder zumindest so ein bisschen dieses erste Viertel abgemildert, weil das erste Viertel, wir haben ja offensiv wirklich gar nichts auf die Kette bekommen. Dennis hat dann diesen wilden Dreier getroffen. Der letzte Dreier, der war ja wirklich 2-3 Meter hinter der 3-Punkte-Linie. Aber ansonsten einen Turnover hat er sich erlaubt und auch wieder 8 Assists verteilt. Darauf wieder auch ein paar schöne Anspiele auf Daniel Theis. Er sieht einfach die Cuts gut. Man muss einfach sagen, Dennis auf diesem Level ist unglaublich stark. Jetzt habe ich eine Frage noch an dich und zwar, weil ich die auch gestern im Stream 100-mal bekommen habe und ich finde, wir können vielleicht einmal ganz kurz darüber reden. Warum spielt kein Maodolo? Es gibt ja viele Gründe, warum Maodolo nicht spielt. Ich fange vielleicht einfach mal an. Maodolo, jetzt gerade eben in dem System, was wir spielen, würde uns einfach nicht gut tun. Er ist zum einen leider der schwächste Guard, der Verteidiger bei uns im Nationalteam. Erster Punkt, dann Maodolo ist einfach nicht so stark im Driving Game, wie wir das aktuell bräuchten, auch mit den Setplays, die wir laufen. Und sein Shooting von draußen ist auch nicht konstant genug. Und diese drei Komponenten zusammengenommen lassen wahrscheinlich Gordy Herbert gerade eben einfach sagen, hey, Das ist mir einfach zu riskant, selbst für 3-4 Minuten. Wie ordnest du das Ganze ein? Oscar da Silva hat nicht gespielt, Maodolo hat nicht gespielt und Nils Giffey. Und bei Maodolo wird natürlich am meisten nachgefragt. Stimmst du mir dazu, zu diesen 3 Punkten?
Ich stimme dir in allen 3 Punkten zu und würde noch ergänzen, dass es auch nicht so überraschend kommt, weil wir haben ja sogar einen weiteren Guard jetzt mitgenommen. Also wir haben zwar Krämer und Hollatz zu Hause gelassen, die aber auch vergleichsweise bei der WM sehr, sehr wenig gespielt haben. Und jetzt haben wir aber einen Guard wieder mitgenommen, der schon bei der Eurobasket dabei war, Nick Weiler-Babb, der halt ein sehr starker Verteidiger ist, der auch ein bisschen Hit and Miss ist, ob du ihn spielen kannst oder nicht. Weil manchmal, ey, so toll wie die Defense ist, du brauchst halt Offensive. Wie du schon sagst, du brauchst halt Shooting. Und manchmal fällt auch der Wurf bei Weiler-Babb nicht. Oder das kommt auf jeden Fall, also, ne, das gibt immer mal Spiele davon. Und dann wird er auch wieder gebencht. Und bei Maodo ist gerade, glaube ich, einfach das Problem, dass ja, es gibt zu viele Alternativen im Moment für ihn. Und dieses Thema von, du rutscht aus der Rotation raus, das ist halt eine echte Sache. Also das passiert halt einfach in Mannschaften. Da kommt ein anderer Guard oder du spielst eine andere Rotation und plötzlich merkt der Coach, ey, diese Minuten funktionieren einfach viel besser, wenn wir zum Beispiel Weiler-Babb bringen, als wenn wir jetzt Maodo bringen würden. Deswegen bleibt Maodo jetzt eher mal auf der Bank. Hier geht's um die Olympischen Spiele. Letztes Jahr ging es um die Weltmeisterschaft. Da geht es darum, dass du den erfolgreichsten Basketball spielst und nicht darum, dass du guckst, dass jeder mal gespielt hat wie bei einem U12-Turnier. Das ist leider einfach so. Und ich bin mir sehr sicher, dass Maodo so ein professioneller Spieler ist und auch so lange in diesem Game ist, dass er ganz genau weiß, ey, guck mal, ja, die Leistung von mir kam in der Vorbereitung nicht und in den ersten 1-2 Spielen. Ich kann das nachvollziehen, warum ich jetzt aus der Rotation rausgefallen bin. Natürlich würde der gerne spielen. Natürlich sagt der, ey, ich habe eigentlich was, ich könnte dem Spiel was bringen. Und vielleicht sehen wir ihn sogar nochmal. Das ist ja das Krasse. Wir reden gleich über Frankreich, unseren Halbfinalgegner. Frag mal die Franzosen. Also bei den Franzosen haben 3-4 Leute plötzlich wahnsinnig viele Minuten bekommen, wahnsinnig viele Würfe, was du vorher nie gedacht hättest. Andere Leute, die Leistungsträger waren in den ersten paar Spielen, saßen auf der Bank. Da gibt's auch einen riesen Umbruch in dieser Mannschaft. Ich würde das nicht zu hoch hängen. Maodo ist ein wahnsinnig talentierter Guard. Er hat uns letztes Jahr mit zum Weltmeistertitel auf jeden Fall gespielt. Aber er ist auch einer der Guards.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreck schrauben, die Welt je gesehen hat? Oh, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.
Der halt sehr, ja, von der Bank kommt oder ne, jetzt gerade von der Bank kommt und sehr halt an die Rotationsminuten gebunden ist, die ihm gegeben werden. Und im Moment funktioniert ist halt einfach kein Bedarf Match-up dafür da.
Ja, muss
exakt,
man auch.
Und man muss dazu noch sagen, dass er in Milan jetzt wohl eine Menge Verletzungsprobleme hatte. Und ich finde, wenn wir ihn gesehen haben auf dem Feld, dann wirkte er schon so ein bisschen eingerostet, ist das falsche Wort, weil dafür ist er noch zu jung, aber nicht so spritzig, nicht so explosiv wie noch zu Eurobasket-Zeiten. Und ich glaube, deswegen spielt er gerade auch nicht viel, weil da konnte er jeden Mann immer mit einem Crossover schlagen und in die Zone ziehen. Aber jetzt im Moment ist es irgendwie nicht da.
Man muss auch einfach, kann man vielleicht als Parallelbeispiel dazu ziehen und auch Gordy Herbert einfach mal loben, dass Gordon Herbert nicht was Björn gerade eben gesagt hat, so quasi, ja, der ist so gut, der hat diesen Namen, der muss jetzt Minuten bekommen. Nein, auch gestern hat zum Beispiel Andy Obst 8 Minuten gesehen, weil er einfach nicht funktioniert hat. Ja, Andy Obst auf dem Feld stand bei -12 und Nick Weiler-Babb kam rein und Nick Weiler-Babb hat einfach gegen Kalatas und gegen Walkup einen so viel besseren Job gemacht. Bedeutet das, dass Andi Obst jetzt nicht mehr benötigt wird bei Olympia? Ganz bestimmt nicht, Mann. Vielleicht kommt Andi im nächsten Spiel raus und zündet Frankreich 5-3er ins Gesicht und macht 15 Punkte. Aber einfach, dass Gordy Herbert wirklich einfach immer sagt, okay, ich schaue mir das an und dann adjuste ich. Weil zum Beispiel auch ein Vogtmann, 13 Minuten, das ist ja nicht die normale Rotationsminutenanzahl von Vogtmann, aber er hat einfach gesehen, hey, pass mal auf, Thiemann und Moritz Wagner funktionieren heute einfach besser, vor allem auch defensiv. Er bringt aber Vogtmann trotz allem rein in den richtigen Situationen und Vogtmann ist dann auch Manns genug, um zu sagen, scheiß drauf, ich bin jetzt hier, ich versuche das Beste draus zu machen. Björn hat es angesprochen, geilen Cut gelaufen, den Dreier getroffen. Und das ist auch irgendwie das Schöne an diesem Team. Ich glaube, da nimmt niemand irgendwie dem anderen übel, wenn man mal weniger Minuten bekommt oder wenn man gar nicht spielt. Ich wollte bloß einmal irgendwie so ein bisschen dieses Thema aufmachen mit Maodolo und jetzt auch gestern Andi Obst, der übrigens auch 0 Punkte gemacht hat. Aber wie gesagt, alle Jungs sind wichtig und du weißt schon wieder gar nicht gegen Frankreich, wie vielleicht das Ganze dann aussehen wird, weil ich bin sehr, sehr gespannt auf unsere Frankreich-Analyse, wie wir da jetzt rangehen werden, denn ich glaube, es wird ein anderes Spiel als in der Gruppenphase. Ich glaube, Deutschland haben wir damit abgehakt. Für euch noch ganz kurz, Franz Wagner war mit 18 Punkten der Topscorer. Wir haben von draußen 9 von 29 getroffen. Aus dem Feld waren wir mit 47,5% waren wir aus dem Feld, was ganz okay war. Noch ein wichtiger Punkt für mich persönlich, wir haben uns am Anfang unglaublich viele Turnover erlaubt. Ich glaube, wir hatten in der ersten Hälfte 8 Turnover, am Ende beenden wir das Spiel mit 10. Also in der zweiten Hälfte hatten wir fast gar keine Ballverluste mehr. Und das vielleicht ein bisschen auch für die Transition zu den Griechen. Und die hatten am Anfang gar keine Turnover und dann am Ende haben die den Ball ja fast nur noch weggeworfen. Am Ende 15 Ballverluste und ich bin dann froh, dass das, was wir beide auch analysiert haben, vor diesem Matchup so ein bisschen eingetroffen ist, dass einfach die Shot Creation und die Konstanz der Griechen alleine das ihnen eigentlich zum Verhängnis wird gegen Deutschland. Und es war dann auch letztendlich so, in der zweiten Hälfte und vor allem im vierten Viertel, die Griechen waren dann irgendwann komplett tot und abgemeldet. Die haben auch nicht mehr an sich selber geglaubt im vierten Viertel. Genau, der Einzige, der, ja, Giannis 22, aber auch Giannis hatte nicht das mega krasse Spiel, oder? Ich finde, wir hatten Giannis gut unter Kontrolle für die Verhältnisse halt, wie man Giannis unter Kontrolle haben kann.
Ja, aber da kommt eben wieder mein Punkt. Also es sind teilweise 3 Angriffe vergangen, ohne dass Giannis überhaupt den Ball berührt hat. Es ist einfach, es ist Wahnsinn. Also das liegt auch am Coaching. Da muss man wirklich ganz nochmal bei Null ansetzen und sich fragen, wie kriegt man das hin? Aber mit dieser Mannschaft und vor allem mit diesen Guards, die teilweise überhaupt nicht den Blick heben für Giannis. Und wir sind jetzt sehr NBA-lastiger Podcast und ich weiß, ich bin großer Giannis-Fan und das klingt jetzt so, als würde ich sagen, ja, das Spiel für Griechenland würdest du regeln, wenn Giannis 40 Punkte macht. Das ist natürlich Quatsch. Ich weiß genug über Fieberbasketball, um das irgendwie so gegeneinander abzuwägen. Das meine ich auch nicht. Aber ich meine einfach, dass er wirklich in der Crunch-Time, also der hatte 22 Punkte, der hat am Ende wie viele Würfe genommen, wo ist Giannis?
14. Hier,
14 Würfe, also das können gerne auch trotzdem 20 Würfe sein. Und es können auch gerne ein paar Freiwürfe mehr sein. Da reden wir gleich bei den Franzosen drüber, wie wichtig Freiwürfe sind. Aber das ist schon, also das ist einfach Quatsch in einem Do-or-Die-Game, dass Giannis 22 Punkte hat und 2 Rebounds. Das ist auch ein sehr, sehr interessanter Faktor. Kein einziger Defensiv-Rebound. Also ich finde, da ist einfach vom Stellungsspiel, vom Coaching her, ist da eine Menge Luft auch nach oben. Aber ja, wir haben es von vornherein gesagt. Wir haben gesagt, die Griechen haben eine Chance auf eine sehr gute Defense. Wir haben aber auch gesagt, dass die Griechen schwierig sind, auf jeden Fall auf den Guard-Positionen. Ich weiß, ich habe mich ein bisschen reinquatschen lassen, dass sie relativ gut sein werden in diesem Turnier. Aber dass sie jetzt gegen Deutschland verlieren, war ehrlich gesagt jetzt nicht die Riesenüberraschung für mich.
Ja, ich muss auch sagen, irgendwie Spanoulis hat nicht so gut gecoacht bei diesem Turnier, wie ich das erwartet habe. Auch gestern, es war ja offensichtlich, dass den Griechen auch Shooting fehlt und dann bekommt eine Larentzakis, bekommt eine Minute Spielzeit. Während du wirklich sagen musst, bei den Griechen, du standest eigentlich konstant mit 2, 3 Non-Shootern auf dem Feld und dementsprechend war natürlich dann auch unglaublich wenig Platz einfach für Giannis und seinen Drive. Man muss sagen, Giannis spielt halt leider wirklich im komplett falschen Team. Also wenn du Giannis genügend Shooting an die Seite und Spacing an die Seite stellen würdest, dann hätte er natürlich da auch viel mehr Räume und da muss man sagen, er tut sich dann auf Fieberniveau halt schon auch schwer, weil er halt auch diesen Mitteldistanzwurf nicht hat. Er muss dann hier und da auch mal wieder diesen Fadeaway-Jumper mit einstreuen, den er, glaube ich, sogar einmal getroffen hat, wenn ich mich noch richtig erinnere, gestern. Ja. Aber ansonsten, ja, es fehlt einfach die Konstanz und auch auf den großen Positionen haben wir sie dann einfach dominiert. Und ich glaube, da können wir dann auch einen Haken dahinter machen. Für Griechenland war das, glaube ich, kein erfolgreiches Turnier. Auch wenn du jetzt ins Viertelfinale gekommen bist, du kannst dich bei den Serben bedanken, dass du überhaupt im Viertelfinale standst und hast dann gegen Deutschland jetzt ein gutes erstes Viertel gespielt. Aber eigentlich ab dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, ab dem ersten Viertel haben wir, glaube ich, mit plus 27, plus 28 diese Partie entschieden in den anderen drei Vierteln. Also wir haben da wirklich gar nichts anbrennen lassen. Auch wenn es trotz allem im dritten Viertel immer noch so irgendwie ein Drei-Punkte-Spiel war. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir das dann auch wieder aufgeholt haben. Aber ansonsten, ja, für euch auch nochmal ganz kurz, Topscorer bei Giannis Antetokounmpo. Walkup, finde ich, hatte noch ein gutes Spiel mit 12 Punkten. Der hat auch relativ gut von draußen getroffen. Ansonsten unglaublich viele Ballverluste. Und damit ist Griechenland raus und Deutschland ist weiter und steht im Halbfinale. Man hat die Möglichkeit, ja, ins Finale einzuziehen und Bronze, um Bronze spielen wir ja so oder so, auch wenn wir das Spiel verlieren würden gegen die Franzosen oder Spiel um Platz 3. Ja. Genau. Hey, aber kein Mensch will ins Spiel um Platz 3, wirklich. Also kein Mensch.
Ja, wir wollen ins Finale und unser Gegner im Halbfinale sind die Franzosen, die gestern, ich würde sagen, das größte Upset bisher geschafft haben bei diesen Olympischen Spielen. Sie haben nämlich die Kanadier rausgehauen. Die Kanadier, die auch katastrophal aussahen. Ehrlich gesagt, übers ganze Spiel, aber vor allem im ersten Viertel. Also ich weiß nicht, ich glaube, die hatten 8 Minuten lang 5 Punkte auf dem Scoreboard stehen. Die haben nichts getroffen, aber wirklich gar nichts. Die Franzosen auf der anderen Seite, komplett umgestelltes Spiel, kommen wir vielleicht gleich dazu. Aber ich will ehrlich gesagt bei den Kanadiern anfangen, weil ich sehr enttäuscht bin von Kanada. Kanada war jetzt nicht ein Contender für mich wie Griechenland, wo ich davor irgendwie ein paar Reviews mir angeschaut habe und gesagt habe, ey, ich kann schon ein paar Punkte sehen, möglicherweise geht da was, ist ein Potenzialpick. Nee, Kanada war ein echter Pick. Kanada war für mich eine Mannschaft, wo ich sage, die sind eigentlich neben den USA, Serbien, Deutschland einer der absoluten Top-Favoriten. Und dass die dann gegen Frankreich rausfliegen, finde ich schon echt krass. Man muss einfach aufs Shooting hinweisen. So gut kann Frankreich gar nicht verteidigen, wie beschissen Kanada geworfen hat. Die haben 38% aus dem Feld getroffen, 24% von der Dreierlinie, 72 von der Freiwurflinie, haben 7 Freiwürfe liegen lassen. Das ist alleine schon krass, aber es ist auch krass, dass sie 25 Freiwürfe geworfen haben und die Franzosen 42.
Das ist so krass.
Das ist in einem Fieber-Game, das 40 Minuten dauert, mehr als ein Freiwurf die Minute für Frankreich, das ist schon viel. Und bevor jetzt jemand kommt, ja, am Ende wurde doch absichtlich gefoult, ich habe genau 3 absichtliche Fouls gezählt von den Kanadiern. Alles abgesehen davon waren einfach normale Fouls. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich weiß nicht, wie verschwörungstheoretisch wir da rangehen wollen. Aber es gibt eine Menge Stimmen gerade, dass es halt einen sehr krassen Heimvorteil gab für die Franzosen. Ich meine, die Halle war sowieso extrem laut. Alle waren für die Franzosen. Und dann die Refs, dass die da 42 Freiwürfe geben für Frankreich. Das war schon sehr krass, oder? Wie hast du es wahrgenommen? Denkst du, das war gerechtfertigt? Oder sagst du, naja?
Also ich muss erstmal sagen, das Spiel war unglaublich anstrengend anzusehen. Es hat mich wirklich an NBA-Basketball erinnert, weil dann zusammengenommen 25 von Kanada und 42 von Frankreich, da sind wir einfach bei 67 Freiwürfen. Ey, ich dachte, Unterbrechung. Lesor steht ungefähr innerhalb von 3 Minuten 80 Mal an der Freiwurflinie. Du denkst dir einfach, es wurde auch so soft gepfiffen. Bevor wir überhaupt mal darüber sprechen, ob alle Calls für Frankreich berechtigt waren, ich weiß nicht, diese Refs waren irgendwie, keine Ahnung, ich hätte viele Aktionen einfach weiterlaufen lassen. Generell Fieber Basketball steht auch für mich eigentlich, dass nicht jede Aktion abgepfiffen wurde. Und in diesem Spiel hatte ich wirklich das Gefühl, jede Aktion hat irgendwie so zu einem Freiwurf geführt. Und ja, ich will jetzt nicht zu verschwörungstheoretisch da rangehen. 42 Freiwürfe ist natürlich schon heftig. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, Kanada hat das so dumm verteidigt und hat Frankreich auch überhaupt erst in diese Situationen kommen lassen. Also ich bin so maßlos enttäuscht von den Kanadiern. Es war offensiv eine absolute Shitshow. Du kannst wirklich nur sagen, der Einzige, der dann irgendwann aufgewacht ist, Mitte des zweiten Viertels, war dann Shea. Der kam am Ende dann auch auf seine 27 Punkte. Aber ansonsten alle drumherum, ein Lou Dort, 8 Punkte, offensiv nicht stattgefunden, defensiv fand ich ihn auch nicht so gut, wie man ihn normalerweise kennt. In Dylan Brooks 2 Punkte, dann in Andrew Nampart 0 Punkte, der hat keinen einzigen Wurf bekommen. Da kannst du auch wieder das sagen, wie verrückt kann denn das sein? Ja. Nampart hat im letzten Spiel weiß ich nicht mehr, 18 Punkte oder sowas gedroppt, war komplett im Modus. Dann wollen wir mal über Jamal Murray reden. Sorry, jetzt können wir, glaube ich, wirklich sagen, Fieber Jamal Murray ist das Gegenteil von Fieber Patty Mills und Fieber Dennis Schröder. Also Jamal Murray hat ein katastrophales Turnier gespielt, hatte komplett unnötige Ballverluste mit dabei, wollte am Ende dann noch einen Check, eine Review haben für eine Situation, wo du dich gefragt hast, was soll da bitte gecheckt werden? 3 von 13 aus dem Feld.
Naja, er wurde auf den Arm geschlagen. Er hat einen Pass spielen wollen, wurde dabei auf den Arm geschlagen. Also es ist schon Kontakt da. Ich weiß jetzt nicht, ob du es reviewen musst am Ende, aber es ist ein Kontakt da.
Ja, es ist einfach dieses, Jamal Murray ist ein Fremdkörper in diesem kanadischen Team und hat nie funktioniert, Off-Ball nicht. Und wenn er den Ball dann mal in der Hand hatte, ja, wir haben auch gestern einige geschrieben, dass Jamal Murray auch bei den Denver Nuggets in der letzten Saison nicht so stark war, wie jetzt noch im Championship-Run. Ja, und man muss einfach sagen, Jamal Murray aktuell ist komplett außer Form. Und ich habe ja eigentlich gedacht, ich glaube, wir beide waren uns auch so sicher, weil wir ja gesagt haben, die Kanadier sind offensiv ein Team mit Fragezeichen. Ja, wir haben das Shooting-Thema angesprochen. Du hast mit Lou Dort, Dylan Brooks und Co. Du hast einfach inkonstante Shooter an der Seite von Shea, aber du dachtest ja eigentlich, das ist defensiv am Perimeter so gut aufgestellt, dass man die Franzosen einigermaßen gut unter Kontrolle bekommen wird. Und da gebe ich den Ball jetzt mal wieder zurück an dich. Das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Die wurden ja im ersten Viertel, vor allem von hier Mr. Cordinier, wurden die ja im Open Court aus der Halle geballert. Also der hat natürlich da auch seine 2-3 Minuten gehabt, wo du gedacht hast, okay, Stephen Curry, bist es du?
Also, Ich habe öfter mal den Vergleich gelesen, Mike James, und ich finde, das hat sehr, sehr gut getroffen, weil er eben auch ehrlich gesagt ein bisschen ähnlich sieht. Euroleague Legend Mike James. Ja, Cordinier, das war insane. Also der hat mit denen gemacht, was er wollte. Für ein paar Minuten muss man sagen, der hat jetzt nicht, der wirklich imposante Stretch war ein Stretch und dann drumherum im Spiel hat er hier und da einen Wurf getroffen. Das war jetzt nicht so, dass er die das gesamte Spiel über zerlegt hat. Aber was sich halt wirklich abgezeichnet hat, und das hast du gesehen durch Yabusele, das hast du gesehen durch Lesor, du hast einfach dieses Big-Problem bei Kanada. Ja. Du kannst noch so viel mit den Guards kommen, aber sie haben einfach das Big-Problem. Sie haben Wemby verteidigt mit Dylan Brooks die meiste Zeit. Das war spannend, weil Wemby auch bisher überhaupt nicht offensiv wirklich in diesem Turnier in Erscheinung tritt. Aber Yabusele und Lesort haben sie halt überhaupt nicht in den Griff bekommen. Und das war wirklich vom Coaching her sehr, sehr spannend, zu sagen, man lässt Gobert auf der Bank. Ja, der hat nämlich nur 3:30 gesehen. Ich bin ja der größte Advokat dafür. Ich habe ja gesagt in der Vorrunde, ich mache mittlerweile die Augen zu, wenn Gobert in der Offensive den Ball bekommt, weil der jedes Mal den Ball verstolpert.
Stimmt, deswegen, du hast auf jeden Fall konstant gehatet, würde man heutzutage sagen. Sorry.
Nein, das hat nichts mit Hate zu tun. Das hat wirklich damit zu tun, das macht keinen Sinn mehr. Also du kannst nicht, das ist wirklich einer der wenigen Spieler, wo ich dieses Argument anbringe, du kannst nicht 200 Millionen Dollar verdienen und dann schaffst du es nicht, 2 Schritte gerade auszusetzen, wenn du den Ball in der Hand hast. Das geht nicht. I'm sorry. Das ist ein so austrainierter, talentierter, guter, defensiver Spieler und dann bekommt der den Ball und du hast das Gefühl, du hast gerade den Ball auf einen Kreisliga-Center gepasst. Das ist Quatsch einfach, wie der spielt. Und deswegen, Shoutout an den französischen Coach, dass er gesagt hat, weißt du was, Gobert bleibt heute auf der Bank und wir spielen dafür viel mehr Yabusele, wir spielen dafür viel mehr Lesor und das ist einfach aufgegangen.
Es hat ein Foyer hat nicht gestartet und Nicolo hat gar nicht gespielt, also Collier hat da wirklich komplett einmal durchrotiert.
Ja, fuck, jetzt fällt mir sein Name nicht mehr ein. Noch irgendein Guard hat auch nicht gespielt, aber Strassel. Ich sehe den gerade auch nicht.
Strassel
hat auch nicht gespielt, ja. Genau, bei Evan Fournier hatte das ja damit zu tun, dass er den Coach kritisiert hat, deswegen soll er deswegen nicht gestartet haben. Bei Gobert dachte ich erst auch, hat der den Coach irgendwie kritisiert, weil die Situation war so komisch, weil Gobert hat sich in der ersten Auszeit auch sein Shooting-Shirt ausgezogen und saß dann einfach so ein ganzes Viertel lang in seinem Trikot nur auf der Bank, während alle anderen Shooting-Shirt tragen, weil er dachte dauernd, der kommt rein, aber er hat ihn einfach nicht eingewechselt.
Ja, Gobert braucht ja auch kein Shooting-Shirt.
Ey, sehr gut. Ja, sehr, sehr gut. Genauso wie Ben Simmons keine Shooting Sleeves braucht.
Hast du eigentlich die Geschichte mitbekommen, was sie dann jetzt alle gelabert haben, dass Gobert sich vor 2 Spielen irgendwie die Finger angebrochen hat oder sowas und wurde gestern operiert und so? Dass so ein bisschen das vorgeschoben wurde?
Nee, das habe ich nicht mitbekommen.
Nee. Ja, absolut.
Das habe ich tatsächlich nicht gehört. Ah, oh Mann, ja, toll. Nein, Alter, mein Take gar nicht schlecht.
Die Story ist niemals wahr. Alter, niemals.
Meinst du, es ist komplett erfunden?
Ey, wirklich, muss ich Björn gleich beschützen. Das ist einfach, Rudy Gobert hat nicht gespielt, weil er einfach, ich stelle mir übrigens vor, wie Collet zu Gobert geht und sagt, also, du kannst nicht mal zwei Schritte geradeaus laufen, deswegen spielst du heute offensiv bei uns leider nicht. Aber ja, es hat wirklich funktioniert und die Kanadier hatten da massig Probleme. Sorry, ich wollte die nicht unterbrechen, aber genau, ich wollte noch kurz diesen Input bringen.
Ja, und ich habe ein bisschen zu weit ausgeführt. Es ging ja ursprünglich mal um Jamal Murray von Kanada, der in einer sehr komischen Lage war als einer der besten Guards der NBA, aber jetzt von der Bank zu kommen für Kanada, dann muss man sagen, dass er natürlich letztes Jahr nicht gespielt hat bei der Weltmeisterschaft. Da hat sich dieses Team aber schon total geformt. Jetzt kommt er da dazu, entscheidet sich dafür oder ist damit cool, okay, ich komme von der Bank und gibt dir jetzt dann über das ganze Turnier 6 Punkte im Schnitt bei 41% aus dem Feld, 14% von der Dreierlinie, defensiv natürlich auch nicht in Erscheinung getreten. Und was oft der Fall war, einfach halt ein Ballstopper. Also einfach jemand, der halt den Fluss der Offense unterbricht für seinen eigenen Scoring. Was ich da aber dann wiederum spannend finde, ist, dass das nie einer kritisiert, wenn du deine Würfe triffst. Weil ich habe mir gestern USA-Brasilien angeguckt, was das letzte Viertelfinale war und was sich aber ehrlich gesagt angefühlt hat wie ein Vorrunden- oder Vorbereitungsspiel. Also da war überhaupt keine Chance von Brasilien natürlich in dem Game. Und vor allem dieses letzte Viertel, also die Offensive der USA war entweder Tatum oder eher meistens Ant, nimmt den Ball, dribbelt nach vorne, geht in die Isolation, kein anderer US-Spieler berührt den Ball und er wirft oder er drivet. Und wenn die reingegangen sind, cool. Und wenn nicht, dachte ich mir jedes Mal so, ja, und jetzt haben 4 Spieler den Ball nicht berührt und müssen zurückrennen in die Defense. Also die USA sind auch nicht perfekt in sowas, aber sie haben halt so viel mehr Talent, dass das gar nicht so ins Gewicht fällt. Und jetzt bei Jamal Murray ist es halt genau die falsche Konstellation, nämlich, dass er gar nichts getroffen hat und eher dafür gesorgt hat, dass seine Mannschaft verloren hat oder einer der Faktoren war. Also ja, das Jamal Murray-Experiment hat leider gar nicht funktioniert. Und ich gebe den Leuten, die sich bei dir gemeldet haben, recht. Er war auch letztes Jahr in der NBA nicht so gut. Also er hatte zwar gegen die Lakers diese 2, 3 wirklich krassen Klatschwürfe, aber wenn du guckst, in den Spielen war sein Wurf meistens auch nicht gut und seine Shot Selection, sondern es kam dann immer erst am Ende, dass er diese Spiele entschieden hat. Ja, es ist schwierig gerade mit ihm. Ich weiß nicht wirklich, in was für ein Formtief er da steckt.
Ja. Es wird immer erst angesprochen, wenn es da mal schief geht. Also wir haben Jamal Murray zwar in den letzten Folgen auch immer mal wieder mit reingeworfen, aber haben es jetzt als Thema nicht so groß gemacht, weil wir halt gesagt haben, ja gut, Kanada ist trotz allem relativ souverän da jetzt ins Viertelfinale gegangen und jetzt bist du im Viertelfinale raus gegen Frankreich, die ja in der Vorrunde überhaupt nicht gut ausgesehen haben. Und um deinen anderen Punkt auch nochmal abzuschließen mit den großen Positionen. Man hat das ja gestern auch gesehen, also es wurde viel rumprobiert, aber ein Kelly Olynyk hat 3 Minuten bekommen, ein Birch hat 8 Minuten bekommen und am Ende hat man irgendwie versucht, das Ganze sich mit Dwight Powell zu retten, ne? Was schon. Und Dwight Powell hat nicht mal so ein schlechtes Spiel gemacht, also für die Minuten, die er dann auch bekommen hat, aber das ist tatsächlich, ja, das ist die große Schwachstelle der Kanadier gewesen, dass die jetzt von Frankreich dann exposed wird. Damit habe ich persönlich einfach ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, das passiert erst später, das passiert erst im Spiel gegen Deutschland oder dann auch vielleicht im Finale gegen die USA oder gegen so ein Team wie die...
Oder Halbfinale Serbien.
Genau.
Oder Spiel um Platz 3, was vielleicht gekommen wäre gegen Serbien. Da hätte ich auch gesehen, dass Jokic die auseinandernimmt oder so unterm Korb.
Ja, und ich habe auch nochmal an einen Namen gedacht, der ja nicht mit durfte. Ich weiß noch jetzt nicht, ob der den Unterschied gemacht hätte. Andrew Wiggins, oder?
Ich habe an einen anderen Namen gedacht, und zwar Zach Edey. Weil Edey ist ein Big.
Ja.
Und Zach Edey,
der ist Kanadier? Ist halt gar nicht.
Der ist Kanadier, der hat sogar die WM gespielt. Der hat die WM gespielt als College-Spieler letztes Jahr. Das wäre spannend. Andrew Wiggins, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen low, weil ich glaube, das wäre am Ende das Gleiche, wie wenn du Jamal Murray dabei hattest. Also Wiggins ist halt auch nicht mehr der Wiggins von vor ein paar Jahren. Das ist nicht mehr der zweitbeste Spieler der Finals. Ja. Das ist schon, ja, Zach also Edey. Jemand, der kaum...
Den geilsten Namen ever, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Aber Zach Edey, krass, hätte gestern geholfen, auf jeden Fall.
Höchstwahrscheinlich. Also der bringt auf jeden Fall eine Menge Größe mit. So, den kannst, aber ich weiß nicht, wie es um sein Foul-Game bestellt ist. Also die Franzosen haben halt alles gezogen. Das muss man eben sagen. Wie gesagt, wir haben es ja vorhin schon auch erwähnt, warte, wo sind sie hier? Dass Lazard 14 Freiwürfe hatte, Yabusele 9 Freiwürfe, Ntilikina. Wie kann Frank Ntilikina überhaupt irgendeinen Freiwurf ziehen? Und der geht 5-mal an die Linie. Ja. Wemby war 6-mal an der Linie. Ja, es gab so ein, zwei Momente auch. Es gab diese Aktion relativ am Ende. Da hat Wemby, meine ich, den Ball gefangen. Hat dann so eine Art Tip-In versucht. Das war aber ein Airball. Hat dann den Ball wieder gefangen und hat dann nochmal angesetzt. Und da haben dann viele natürlich von Kanada geschrieben, ey, das ist ein Schrittfehler. Wie kann sowas nicht gepfiffen werden? Also es gab so ein paar Aktionen, wo man sagen muss, die Franzosen wurden schon bevorteilt. Oder da ist mal ein Call durchgegangen, der auf der anderen Seite dann doch härter geahndet wurde.
Ja. Ich bin am Überlegen, machen wir vielleicht, wollen wir gleich die Halbfinalanalyse machen oder willst du erst alle Viertelfinals durchsprechen?
Weil lass mal erst die Viertelfinals durchmachen und dann gehen wir rein. Weil die, okay. Die anderen beiden gehen, glaube ich, schnell. Wir haben einmal Serbien-Australien. Das war dieses absolut wilde Game, wo Australien vorgelegt hat ohne Ende. Die haben in der ersten Halbzeit brutal gespielt, haben das erste Viertel 31-17 gewonnen. Paddy Mills war für diesen 18-0 Run von den Australiern, glaube ich, zu mindestens 7/8 selbstverantwortlich. Also ich glaube, der hat 16 von den 18 Punkten gemacht. Ja. Der war unaufhaltsam. Also so spielen habe ich ihn lange nicht sehen. Er war überragend. Josh Giddey war sehr, sehr stark auch in dem Spiel. Und insgesamt, das war knapp für die Serben. Das Ding ging in Overtime. Wir hatten hier wilde Buzzerbeater oder Würfe zur Overtime und so weiter und so weiter. Von der Bank waren es vor allem McVay und Dante Exum, die nochmal geliefert haben. Aber es war eigentlich das große Josh Giddey und vor allem Paddy Mills Game. Und dann muss man auch sagen, und das ist irgendwie das, was man halt immer erwartet bei einem Favoriten. Und deswegen war ich auch immer bei Kanada. Am Ende hat es dann halt einfach ein NBA-MVP zugemacht. Der hat ja halt in der Overtime die entscheidenden Würfe getroffen, den entscheidenden Block gesetzt, den entscheidenden Ball einmal oben vom Ring weggetippt. Dafür hast du solche Spieler, weil die in der Lage sind, diese Games einfach zuzumachen. Und das hat halt Kanada jetzt leider nicht in dem Fall. Aber die Serben hatten das in Jokic und da haben sie auch verdammt Glück gehabt, weil das wäre ein riesen, riesen Upset gewesen, wenn die Australier hier gewonnen hätten gegen Serbien.
Und die haben wirklich diese 24-Punkte-Führung weggeworfen. Das ist immer noch unglaublich. Das ist übrigens das größte Comeback in der Olympia-Historie. Aber ey, es tut mir leid, du darfst keine 24-Punkte-Vorsprung hergeben. Schon gar nicht auf Fieber-Level. Das ist.
Darf ich ein Argument aber dafür machen? Eine Sache sagen, wenn wir sowieso die ganze Zeit über Schiedsrichterleistungen reden? Also die zweite Halbzeit haben die Serben auch so gespielt, als wäre der Ref ihr Homie.
Ja.
Die Serben haben, also vor allem Avramovic und Dobrić und Guduric, die haben einfach gesagt, fuck it, wir gehen all the way, so hart wir können und wenn's die Refs pfeifen, von mir aus und wenn nicht, dann Glück. Und die sind wirklich in jeden Kontakt rein. Avramovic hatte eine Aktion, ich weiß nicht gegen welchen, ich glaube sogar, es war gegen Paddy Mills. Paddy Mills dribbelt den Ball nach vorne. Avramovic bodycheckt ihn einfach in die Courtside-Reihe. Ja. Ohne Grund. Es gab gar keinen Grund dafür. Also nicht, dass ich jetzt sagen will, die Serben spielen dirty. Ich sage nur, die Serben haben sehr, sehr hart gespielt. Und die Australier haben halt nur Paddy Mills und Giddey, die auf diesem Niveau wirklich mitgehen können. Und das ist einfach schwer, eine ganze Halbzeit gegen wütende Serben, glaube ich, zu spielen.
Und das ist auch was du für dich als Spieler immer selber austesten musst. Wo ist die Grenze der Refs? Das musst du einfach machen. Und wenn es halt so durchgeht wie bei den Serben, okay, dann spiel halt so hart. Trotz allem Australien, Mann, ey, man hat sich dann so viele unnötige Ballverluste erlaubt und wirklich nach dem, ich dachte eigentlich nach dem 24-Punkten-Rückstand, ey, Serbien geht hier komplett unter und Badner, aber dann irgendwie so im zweiten Viertel hat man dann so ein bisschen besser reingefunden, Guduric und Co. haben dann auch mal ihre Würfe von draußen getroffen, man hat es dann zumindest so ein bisschen geschmälert, dass man sich dachte, okay, mal gucken, ob die Serben das vielleicht in der zweiten Hälfte drehen können und sie haben es dann wirklich gedreht. Am Ende muss man ja auch sagen, dass die Australier dann noch Glück hatten, dass dann Fieber Paddy Mills diesen verrückten Wurf gegen Jokic trifft und sie überhaupt dann noch in die Overtime schießt. Aber in der Overtime, Herr Björn hat es gerade eben schon richtig angesprochen, es war Jokic, Es war Jokic, ja. Und zwar nicht nur offensiv, sondern auch defensiv. Und Björn und ich, wir haben gesagt, irgendwann so Richtung Halbfinale und vor allen Dingen, wenn es dann auch gegen die USA geht, wird Jokic irgendwann 40 Minuten gehen müssen. Gestern waren es auf jeden Fall mit Overtime schon 34 Sekunden. Und ich glaube, gegen die USA werden es wahrscheinlich die vollen 40 Minuten. Jokic ist irgendwann am Ende übers Feld getrottet und ich habe so sein Gesicht gesehen und dachte mir, der denkt sich bestimmt gerade eben so, nächstes Jahr bleibe ich einfach bei meinem Pferden. Da ist es einfach gechillter und entspannter. Ja, will jetzt nicht sagen, dass nur Jokic dieses Spiel gedreht hat, weil auch Micic hat dann, finde ich, sehr, sehr gute Aktionen mit dabei gehabt. Ja. Ich finde, Guduric hatte ein paar starke Aktionen mit dabei. Also sie haben sich dann auch wirklich zusammengerissen, weil die Serben im ersten Viertel, ich dachte, die sind im Tiefschlaf. Also, wenn wir um 11 Uhr noch nicht wach waren, dann waren die Serben noch im Bett. Die waren noch nicht mal in der Halle. Also, das war, ja, haben sie dann Gott sei Dank gedreht.
Genau, das stimmt. Also, in der ersten Halbzeit waren Bogdanović und Micić leider überhaupt keine Faktoren und sind dann aber auch in der zweiten Halbzeit eben vor allem gekommen. Bei Bogdanović finde ich es halt so krass. Der ist einfach so ein eiskalter Killer, dass du immer Schiss vor ihm hast. Selbst wenn der 1 von 17 gegangen wäre, wenn der in den letzten paar Minuten den Ball in der Hand hat, ich hätte jedes Mal Angst. Und dann fügst du das noch hinzu zu Jokic. Wie gesagt, Micić hatte auch ein paar gute Aktionen, kam dann noch ein paar Mal an die Linie. Und ja, die Serben haben es am Ende schon verdient gewonnen. Aber es wäre natürlich ein geiler Moment gewesen für Australien. Ich glaube trotzdem, man kann festhalten, Australien hat halt in der ersten Halbzeit extrem über seinen Möglichkeiten gespielt. Also das Paddy Mills, ich glaube, der war 8 von 10 oder so im Shooting in der ersten Halbzeit. Und dann über das ganze Spiel aber hat er gefinisht am Ende mit 11 von 21. Also der hat dann schon auch in der zweiten Halbzeit wieder ausgesehen wie ein Mensch. Nur dann eben im vierten Viertel, als er diesen Wahnsinnswurf getroffen hat, über Jokic zur Overtime, der war natürlich unfassbar. Aber ja, ich finde, das bessere Team hat hier gewonnen. Du kannst auf jeden Fall einen Case machen. Australien sollte irgendwie eine 24-Punkte-Führung halten. Aber gerade gegen Serbien, ey, das ist schon...
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.
Eins der besten europäischen Teams überhaupt. Das ist einer der wenigen Teams, wo du sagst, die können USA vielleicht eine Challenge bieten. Ich finde, das ist irgendwo nachvollziehbar, dass man gegen Serbien verliert. Und nochmal, die haben halt auch einfach aufgedreht. Naja, also die Australier haben nicht umsonst nur 11 Punkte im dritten Viertel gemacht. Die haben einfach kein Land mehr gesehen. Die haben denen alles weggenommen. Die haben wahnsinnig physisch gespielt. Die sind bei jeder Entscheidung mit den Refs in die Diskussion gegangen. Avramovic hat auch einmal so einen Flop gemacht, wo dann eine riesen Trara drum war, ob das jetzt unsportlich war oder nicht. Und es gab so viele Aktionen einfach, die Australier meiner Meinung nach aus diesem Spiel genommen haben. Und dass wir dann überhaupt noch eine Overtime gesehen haben, fand ich, war schon stark, weil Paddy Mills muss diesen Wurf auch erstmal treffen. Und dann in der Overtime nochmal hast du halt einen dreifachen MVP. Und das ist halt Jokic. So, und wenn der dann dieses Spiel zumacht mit 2 Turnaround Fadeaways à la Dirk Nowitzki und die swisht, ja, ey, was willst du denn dann machen?
Und vor allen Dingen auch noch alle wegschickt. Er sagt auch noch vorher, verpisst euch alle aus dieser Ecke, gebt mir im Post einfach den Ball.
Genau,
ich gehe da. Das sieht man ja von Jokic, muss man sagen, echt wirklich ganz, ganz selten. Also der Letzte, der irgendwie eine Isolation callt und sagt, hey, ich mach das Ding jetzt hier alleine. Ja, den Australien hat dann einfach der Go-To-Guy gefehlt und das ist dann in Paddy Mills vielleicht jetzt auch nicht komplett über 40 plus Minuten ist es auch klar. Und dann, Josh Giddey hat dann leider ein bisschen abgebaut und von allen anderen kam dann auch zu wenig. Dyson Daniels 0 Punkte, Delavid Dover 0 Punkte. Auch hier zum Beispiel für euch ein Josh Green hat nicht, also eine Sekunde hat er gespielt, aber ansonsten Josh Green war jetzt zum Beispiel in diesem Spiel auch nicht auf dem Feld. Also man muss halt einfach reagieren.
Im ganzen Turnier, aber im ganzen Turnier nicht viel gespielt oder gescored. Also der kam nicht in dieses Turnier rein.
Genau, wollte das quasi nur so ein bisschen als Parallelbeispiel jetzt auch zu Maodolo, dass es immer Spieler gibt, die halt nicht mit dabei sind. Okay. Machen wir da einen Haken dahinter. Die Serben stehen mit einem Kraftakt im Halbfinale gegen die USA und da bin ich jetzt ehrlich zu euch, ey, das wird die kürzeste Analyse überhaupt, weil was willst du da analysieren? Die USA machen 122 Punkte gegen Brasilien. Es war eine Machtdemonstration. Brasilien ist zwischenzeitlich im zweiten Viertel dann nochmal rangekommen, ich glaube auf 8 oder 9 Punkte. Da haben die USA mal so 2-3 Minuten, waren sie nicht ganz so wach. Aber dann ist einfach diese individuelle Qualität einfach viel zu krass. Und die Brasilianer, das Shooting hat nicht funktioniert, man hat sich zu viele Ballverluste erlaubt. Die Amerikaner sind unglaublich stark im Fastbreak. Dann kommt noch das Shooting mit dazu. Ich meine, die haben wieder 15 von 31, also was sie bisher bei Olympia von draußen schießen, ist halt komplett verrückt. Und am Ende gehe ich aus diesem Spiel raus. Außer du bist Steph Curry, das stimmt. Das ist auf jeden Fall noch nicht sein olympisches Turnier. 0 von 1 wieder gegangen in diesem Spiel. 16 Minuten, vielleicht fliegt ja auch Stephen Curry irgendwann raus aus der Rotation. You never know, mal gucken. am Ende bin ich aus diesem Spiel eigentlich nur rausgegangen und habe mir gedacht, okay, wer schafft es von diesen verbleibenden Teams, die USA offensiv mal irgendwie in den Griff zu bekommen? Weil die haben bisher bei Olympia die meisten Punkte pro Spiel gescored und ich will Brasilien da jetzt auch überhaupt nichts wegnehmen. Ich finde, man hat sich komplett reingehaut, man hatte geile Momente, auch in der Gruppenphase, aber das war einfach natürlich gestern 3 Nummern zu groß. Der Einzige, wo man sagen kann, Caboclo war, glaube ich, der große Gewinner dieser Olympischen Spiele. Yeah. Der hat wieder 30 Punkte gemacht. Also der hat auf jeden Fall ein Bewerbungsschreiben in alle Richtungen rausgesendet. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ob du, hast du irgendetwas, wo du im Detail drüber sprechen möchtest? Vielleicht Joel Embiid hatte richtig Bock gestern, hat sich mit den Fans angelegt. Das ist ja die absolute Liebe, Joel Embiid und die französischen Fans. Was am geilsten ist natürlich, wenn du als Spieler auf dem Feld stehst und dich fucken die Fans so richtig ab und du triffst dann einfach alles. 3 von 3 von draußen, 5 von 6 aus dem Feld, einen Freiwurf gemacht. Der hat nur 12 Minuten gespielt, weil danach hat sich Steve Kerr auch gedacht, reicht schon, geh runter. Hast du irgendwas zu diesem Spiel? Außer, dass Tatum und Devin Booker eine Isolation nach der anderen im vierten gecallt haben.
Nein, nicht Booker, Anthony Edwards. Meine Analyse zu Team USA ist folgender Satz. Die bringen Kevin Durant von der Bank. Das ist Team USA. Sag mal, worüber reden wir hier? Die bringen Kevin Durant von der Bank. Analyse beendet. Diese Mannschaft ist so viel besser als jedes andere Team in diesem Feld. Keine Mannschaft wird irgendwas reißen gegen die USA. Es ist völlig egal, was du dagegen stellst, weil selbst wenn du in der Starting Five ansatzweise competen kannst, ansatzweise irgendwie da rankommst, dann kommt von der Bank Kevin Durant, Anthony Davis, Bam Adebayo, Anthony Edwards, Jason Tatum. Sag mal, willst du mich verarschen? Worüber reden wir denn hier? Derek White und Drew Holiday sind mit. Ich habe gestern hatte Derek White irgendwie ein Layup und dann habe ich so überlegt, ey, warte mal, in wie vielen Nationalmannschaften wird Derek White mindestens der zweitbeste Spieler? Und das ist deren 11. Mann. Ja. Also, das ist so ein Quatsch, darüber zu reden mit Team USA. Nein, es gibt keine Analysen. Sie haben die Brasilianer natürlich komplett aus der Halle geschossen. Ich weiß, welchen Moment du meinst da im zweiten Viertel, als die Brasilianer nochmal rankamen auf 8. Und das war wirklich so, du blinzelst 2-mal und das ist wieder eine 20-Punkte-Führung.
Also das ist ein guter Spruch.
Das geht so schnell. Embiid hatte 14 Punkte in 12 Minuten. Devin Booker spielt bisher ein überragendes Turnier, muss man echt sagen, nachdem er keine gute Vorbereitung hatte und ich sehr skeptisch war über seine Rolle in der Starting Five. Er überzeugt mich total. Er ist auch der Starter, der zusammen mit Curry und LeBron immer gesetzt ist. So Leute wie Embiid und Holiday werden immer mal ersetzt und andere Rotations ausprobiert. Booker ist immer eine gesetzte Größe. Also der macht wirklich einen super Job und das Thema halt von der Bank, also alleine, was da an Defense kommt. Ich glaube, das ist das, was gegnerische Teams dann so kaputt macht und so demoralisiert, dass du ja sowieso offensiv nicht mithalten kannst. Und dann kommt diese Bank rein mit AD und Bam und ja. mit White und mit Ant und mit KD. Und dann hast du in Ant und KD zwei der besten Shot-Creator der Welt. In, ehrlich gesagt, meiner persönlichen Meinung nach, in Kevin Durant wahrscheinlich den besten Scorer aller Zeiten. Und dann hast du auch noch diese Monster-Defense da hinten drin. Also sorry, worüber reden wir hier? Das ist gegen Brasilien, das war wie ein Vorbereitungsspiel. Da gab es keine Sekunde, wo das knapp war. Es gab keine Sekunde, wo das eine Challenge war. LeBron hat einen Ellenbogen kassiert. Hast du das gesehen?
Ja, der hat einen miesen Ellenbogen richtig hart.
Einmal kassiert. Ja, war wirklich hart. Steve Kerr hat gesagt, er hat 4 Stiche gebraucht. Also es musste sogar genäht werden. Richtig ja. krass. Und also Team USA hat das vierte Viertel gewonnen, 28-16. Hat am Ende mit, wie viel sind das, 35 Punkten ihr Viertelfinale gewonnen, während jedes andere Viertelfinale irgendwie super kompetitiv war. Ey, ne, worüber reden wir hier? Kevin Durant kommt von der Bank. Das ist mein ja. Statement.
Ich glaube, die USA hätten das Spiel sogar gewonnen, wenn LeBron einfach beide Augen hätte zumachen müssen nach diesem Ellbogen. Er hätte einfach nur noch blind gespielt. Aber die große Frage, die man sich halt stellt, ja, T-Man oder Kevin Durant, das wird halt am Ende dann die Einspannung von der Bank.
Bonga oder KD? Bonga ist aktuell echt stark von der Bank.
Ich hoffe es so sehr, dass wir dieses Finale bekommen, auch wenn ich total bei dir bin. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass jemand dieses Team USA auch nur irgendwie in die Bredouille bringen wird. Dafür ist einfach die Tiefe zu verrückt. Ja, machen wir da einen Haken dahinter für euch ganz kurz auch hier, weil ich das bei den anderen Partien gemacht habe. Devin Booker war der Topscorer mit 18, hat wieder 5 von 7 von draußen getroffen. Ansonsten LeBron James mit 9 Assists. Vielleicht noch ganz kurz zu erwähnen, Kevin Durant ist seit gestern der All-Time-Leading-Scorer der generell von allen US-Nationalmannschaften, oder?
Ja, also bei Olympia halt einfach.
Genau, bei Olympia.
Als Olympia-Basketballspieler.
Björn wollte gerade eben klatschen und hat dann kurz überlegt, was der Max redet.
Ja, weil du mir plötzlich eine Frage stellst. Ich wollte gerade klatschen für KD.
Ja, nein.
Ja, unter den US-Amerikanern der Topscorer ever. Ja.
Genau. Gut, Haken dahinter, Brasilien. Gratulation zu, finde ich, einer guten Olympiade, aber gegen die USA war da nichts zu holen. Hau raus,
ja,
du wolltest
ich
was sagen?
Ich habe eine Berichtigung, weil mich das jetzt sonst selber nervt in meinem Kopf. Ich habe gerade gesagt, Derek White ist der 11. Mann. Er ist natürlich weit davon entfernt, der 11. Mann zu sein, weil er spielt eine Menge Minuten. Er ist unglaublich wichtig. Ich habe schon gesagt, dass er oder Holiday immer auf dem Feld stehen müssen und dadurch die USA eigentlich so gut wie unschlagbar ist durch die Defense und die Playmaker-Fähigkeiten. Ich meinte nur vom Talentlevel her und Skill, wenn du jetzt sagst, so reih mir die Team USA-Spieler nach Talent auf, dann hast du Derek White wahrscheinlich irgendwo ab der 10. Da werden die wenigsten Leute sagen, ja, den habe ich an der 6. Und das meinte ich einfach nur, er ist natürlich, also wenn dann ist Halliburton oder so jemand, der 11., 12. Mann, nicht Derek White, das wollte ich nur einmal berichtigen.
Tja, das ist jetzt leider schon zu spät. Leider ist dein Postfach schon komplett voll und zugemüllt.
Von den 3 Derek White-Fans.
Ja, das ist, man kann ja nicht wie bei WhatsApp dann so sagen, Nachricht wieder zurückziehen. Oh, da habe ich Mist geschrieben. Nein, Spaß. Okay, Leute, wir sind durch und sprechen über die Halbfinalpartien. Bevor wir das allerdings machen, möchten wir heute einmal den Patronen Danke sagen, die in den letzten 2 Wochen, 1,5 Wochen während Olympia neu mit dazu gekommen sind. Für euch auch ganz kurz der Hinweis, unser Plan ist jetzt heute für euch hier groß der Mainpod. Dann am Freitag gibt es für die Patronen exklusiv die Analyse zum Halbfinale und am Sonntagabend ist das Finale, oder? Wann ist das Finale? Samstag? Sonntag?
Oh, müssen wir nochmal gucken. Also, nee, Samstag. Wir haben gesagt, wir nehmen Sonntagmorgen auf.
Genau, richtig.
Samstagabend ist das Finale.
Genau. Am Sonntag kommt dann in der Früh der große Abschluss-Podcast zu Olympia, der dann natürlich für alle, also wir warten jetzt nicht bis Mittwoch, weil am Sonntag ist Olympia vorbei und dann kommen der Björn und Max am 3 Tage später und sagen, oh, jetzt aber 5. Viertel am Mittwoch. Ey, jeder denkt sich so, ey, Jungs, wollt ihr uns eigentlich verarschen? Deswegen.
Da analysieren unsere Jungs schon die Preseason-Games. Genau, weißt du, da sind unsere Jungs schon wieder auf einem ganz anderen Level.
Die anderen sind schon wieder Preseason-Podcast. Nein, also, wir fangen auch direkt an mit Ja, den Patronen, danke an euch. Ihr findet wie immer den Link unten in der Videobeschreibung oder auch in den, in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung, in den Shownotes. Ansonsten einfach bei Google eingeben, Patreon, das fünfte Viertel, da findet man es dann eigentlich am leichtesten. Ne? Neu mit dabei, werd erwachsen und trink keine Schokomilch. Okay, Statement. Der Tom, der XM Gaming, dann der Nils, dann KD has the most beautiful jump shots. Kann man, ja.
Debatable, ja aber auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall in die Kandidaten aufnehmen, ja.
Dann der Gaianan, der, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Elke, Finn, Harold, Leon, Paris, Marcel, okay, ich spreche es jetzt einfach aus, U3, dann der Jan und den Rest macht der Björn.
Yes, Armin, Jona, Mobre, Ernte Dankfest, Niklas, Shaby, MJ und nix eingefallen. Vielen, vielen Dank an euch alle. Ist wirklich der Name, nix eingefallen. Ja. Vielen, vielen Dank für den Support und wie Max schon gesagt hat, ihr bekommt am Freitag von uns das Halbfinale, einmal in der gemeinsamen Analyse und sonst bekommt ihr normalerweise immer den Podcast, der am Mittwoch kommt, einen Tag früher. Müssen wir vielleicht auch kurz dazu sagen, wir nehmen heute einen Tag später auf, weil es natürlich Quatsch gewesen wäre, nicht die Viertelfinals zu besprechen. Genau, und dann bekommt ihr immer noch einen Zusatzpodcast, der kommt immer am Samstag Vormittag. Und wir müssen aber auch sagen, Max, dass wir haben noch nicht genau den Zeitraum festgelegt, aber ich glaube, dass wir nach Olympia erstmal wechseln. Ne? Also wir machen auf jeden Fall eine kleine Sommerpause. Wir waren jetzt, glaube ich, hier von September oder Oktober bis jetzt, haben alles durchgemacht, jedes einzelne Basketball-Event, was nur anstand. Und ich glaube, uns tut allen eine Sommerpause ganz gut. Das heißt, nach dem großen Olympia-Pod am Sonntag, der auf allen Plattformen zeitgleich kommt, danach werden wir, glaube ich, erstmal ein paar Wochen weg sein. Wann wir genau wieder kommen, sagen wir euch vielleicht am Sonntag einfach in dem großen Main-Pod, damit ihr das wieder mitbekommt.
Genau, richtig. Da einigen wir uns dann noch auf so einen Stichtag, damit ihr auch wieder wisst, okay, da sind die Jungs wieder zurück. Ich glaube, das ist immer ganz schön, dass ihr so eine Orientierung habt.
22. Oktober. NBA-Saisonstart. Genau, 3 Monate richtig. Später sind wir wieder da.
Nein, wahrscheinlich irgendwie so um den 18. oder 25. September rum, so 4 Wochen vorher. Wahrscheinlich sowas in dem Dreh. Aber Björn und ich, wir quatschen noch im Detail drüber und lassen euch das auf jeden Fall wissen. Gut, Freunde, Halbfinale, 17.30 Uhr, was für eine Traumuhrzeit, weil der ein oder andere hat sich doch ein bisschen beschwert, 11 Uhr in der Früh, vormittags war jetzt nicht gerade eben die geilste Uhrzeit für alle Arbeitnehmenden und vor allen Dingen auch für die Schüler, wo die Schule jetzt schon wieder losgeht bei dem ein oder anderen, in dem ein oder anderen Bundesland. Genau, und um 21 Uhr dann die USA gegen Serbien. So, wir treffen wieder auf Frankreich, das vierte Mal in 2 Wochen gefühlt und wir haben jetzt im letzten Spiel Frankreich, muss man sagen, schon sehr, sehr krass dominiert. Wir haben es sogar gedemütigt genannt im Patreon-Pod und wir waren nicht alleine. Ich habe mir mal die französischen Zeitungen so ein bisschen durchgelesen und die waren ja noch krasser drauf. Also die Franzosen sind
der Ander liest die französischen Zeitungen, okay?
Nur die Überschriften, ja. Okay. Ich kann ja kein Französisch. Ich bin nicht wie Björn so bewandert, was Französisch angeht. Auf jeden Fall, die waren sehr, sehr hart zu ihrem Team. Jetzt natürlich, muss man sagen, ist egal, machen wir gleich. Björns Kamera ist gerade eben ausgegangen. Yeah, yeah. Wenn wir unsere Prediction raushauen, bis dahin ist die Kamera wieder da, weil das wollen alles wir als Reels posten. Ne? Wie siehst es du jetzt? Dieses französische Team gegen Kanada hatte, finde ich, wenig gemeinsam mit dem Team, was gegen uns gespielt hat. Durch dieses kleinere Line-Up, man war irgendwie befreiter, mobiler, agiler, generell in dem ganzen System. Ich finde auch, dass, auch wenn Wemby jetzt nicht so das mega gute Spiel hatte offensiv, trotz allem hat das irgendwie Sinn ergeben, nicht Wemby und Gobert nebeneinander auf dem Feld stehen zu haben, weil vor allen Dingen es auch einfach nicht gut gecoacht war. Wir haben das im Detail besprochen, auch im Spiel der Gruppenphase gegen Deutschland. Was erwartest du jetzt gegen Frankreich? Die Crowd wird krank sein. Wir müssen auf jeden Fall auf die Refs achten. Was pfeifen die? Pfeifen die für Frankreich? Müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass die wahrscheinlich gegen uns sein werden? Und auf der anderen Seite, wie gehen wir mit dieser neuen Matchup-Situation um? Also wie denkst du, wird das Spiel? Wird es wieder easy going oder sagst du, boah, das wird dieses Mal sehr, sehr heiß und eng?
Nee, easy going wäre Quatsch. Ich glaube, dafür ist die Intensität einfach zu hoch und die Halle wird krass aufgepeitscht sein. Die werden ihre Spieler dadurch natürlich auch extrem animieren und ich glaube, dass einfach eine unglaubliche Härte und Intensität in dem Spiel drin sein wird. Dann sage ich aber ehrlich, dass viele Dinge aus diesem Kanada-Spiel nicht gegen uns funktionieren. Also das Yabusele-Thema, das Lazor-Thema, diese Bigs. Ey, viel Spaß gegen Mo unterm Korb und gegen Vogtmann unterm Korb und Theis unterm Korb und Thiemann unterm Korb. Also wir haben halt vier Bigs und klar, die variieren ein bisschen in Größe und Skillset und Defense-Kapazitäten und Länge und so weiter. Aber trotzdem haben wir vier legitime Bigs, die wir stellen können. Wir haben Bonga, der vor allem gegen Bigs ein sehr, sehr guter Helpside-Defender ist. Ich glaube wirklich, dass dieses Ganze, die Franzosen machen einfach eine Aktion unterm Korb nach der anderen und ziehen sich Freiwürfe und scoren irgendwie über 20 mit Yabusele. Ich glaube, das Thema ist vom Tisch. Das kann ich mir nicht vorstellen gegen uns. Dafür sind wir zu gut auf Big, ehrlich gesagt, aufgestellt. Was mir schon, also, und da muss ich dann sagen, ich respektiere Cordinier, ja, ich respektiere auch Evan Fournier, der ein gutes Spiel gemacht hat und ein, zwei Guards wurden ja auch gar nicht eingesetzt, die davor, wie gesagt, wichtig waren. Aber ich hatte noch nie Angst vor den französischen Guards und deswegen, ich glaube, das wird ein hartes Spiel, ich glaube nicht, dass es uns leicht fällt, aber alleine, was die angreifen auf uns, deren Offensive gegen uns, da bin ich ehrlich gesagt schon ein bisschen optimistisch, dass wir einen besseren Job machen werden als die Kanadier. Und dass du uns nicht killst mit deinen Bigs, außer, und das ist der eine X-Faktor, Wemby. Aber bisher haben die Franzosen bei Olympia überhaupt nicht bewiesen, dass sie Wemby in diese Offense wirklich reinbekommen. Also ich weiß gar nicht, wann Wemby das letzte große offensive Game für diese Mannschaft hatte und vor allem nicht gegen ein gutes Team. Und jetzt in dem Spiel hat er ja auch nicht besonders auffällig gescored. Ich glaube wirklich, dass wir ganz gut defensiv auf jeden Fall ausgestattet sind gegen dieses französische Team. Und ich lasse dich erstmal dazu vielleicht was sagen und dann können wir noch zu unserer Offense gehen.
Ich bin auch sehr, sehr optimistisch. Ich will nicht zu optimistisch sein, aber wir haben einfach nicht diese Schwachstellen wie andere Teams. Wir sind einfach auf den großen Positionen sehr, sehr gut aufgestellt. Wir sind auf den Guard-Positionen super aufgestellt. Also man kann nicht, wir sind halt auch USA jetzt mal ausgeklammert, wir sind abseits von diesem Team für mich das tiefste und bestbesetzte Team bei Olympia. Uns fehlt das vielleicht dann irgendwie in der Spitze so ein klein wenig an der individuellen Qualität, aber wir haben eigentlich auf alles eine Antwort. Du kannst nicht einfach sagen, ja, wir killen die Deutschen jetzt unterm Korb, wir spielen groß. Ey, habt ihr mal unsere großen Lineups gesehen? Ey, ganz oft schaue ich aufs Feld und denke mir, okay, wir spielen gerade eben Bonga, wir spielen Thiemann, wir spielen Moritz Wagner, wir spielen Franz Wagner und dann hast du meistens mit Dennis noch einen Guard auf dem Feld und denkst dir so, hey, bei uns sind einfach gerade eben vier Spieler, sind 2,06 Meter plus groß. Wobei Daniel Theis ist jetzt einer, der ein bisschen kleiner ist, aber wir beide sagen immer, Daniel
Theis aber groß.
Genau, spielt aber groß, macht sehr, sehr viel mit Körpereinsatz wett und also, da muss man wirklich sagen, da sind wir eigentlich nicht angreifbar. Und dann bin ich auch total bei Björn, ich habe nicht so viel Angst, ist sowieso das falsche Wort, aber Dekolo hat jetzt nicht gespielt, Strazel hat nicht gespielt gegen Kanada. Yeah. Die beiden haben gegen uns keinen Stich gemacht. Also würde mich jetzt extrem wundern, wenn die beiden ausgerechnet gegen uns eskalieren. Und dann bleiben wir wieder bei diesem Thema Spielaufbau. Und da sehe ich einfach nach wie vor nicht, dass die Franzosen uns in der Halfcourt-Offense dauerhaft so wehtun können, wenn sie nicht an die Freiwurflinie kommen, wenn sie nicht andauernd diese Cuts laufen, wenn du eben in Yabusele, Lazor und so weiter halt nicht andauernd Richtung Korb lässt, dann haben die Franzosen eigentlich nicht diese offensiven Waffen, um uns da so in die Bredouille zu bringen, dass wir sagen, ey, wir werden jetzt hier von den Franzosen irgendwie aus der Halle geballert. Auf der anderen Seite ist nur die Frage, kriegen wir unsere Offense direkt von Anfang an auf die Straße? Das ist eigentlich die einzige Frage, die ich habe. Ansonsten, mir gefällt nach wie vor das Matchup. Du hast Wemby gerade eben angesprochen, der hat jetzt in diesem Spiel 7 Punkte, davon waren 3 Freiwürfe. Also Wemby hat aus dem Feld 4 Punkte gemacht. Ich glaube, das letzte gute Spiel hatte Wemby in der Vorbereitung gegen uns das erste Vorbereitungsspiel, da hat er, glaube ich, irgendwie 20 gescored. Da hat bei uns aber die halbe Mannschaft gefehlt, weil Franz Wagner hat gerade seinen Vertrag unterschrieben, Moritz Wagner hat gerade seinen Vertrag unterschrieben. Ich glaube, Isaac Bonga war auch noch nicht am Start. Also, ich hoffe, wir beide sind nicht zu optimistisch, aber keine Ahnung. Ich sehe es ehrlich gesagt wie gegen Griechenland. Wir sind auf allen Positionen gut genug besetzt, um das sauber und gut zu coachen und vor allen Dingen sauber runterzuspielen. Deswegen sehe ich Deutschland als Favoriten in diesem Duell.
Ja, kann ich Punkt. Mich, glaube ich, anschließen. Punkt.
Einfach so abschreiben, so öffentlichen.
Wemby übrigens bei 14,5 Punkten übers ganze Turnier, 42% aus dem Feld, 32% von der Dreierlinie. Ja, und Freiwurfquote ganz schwach, 65%. Also sind jetzt nicht die Stats, die dich umhauen, sind ehrlich gesagt ein bisschen besser, als ich dachte. Aber ja, wir hatten auch in der Gruppe halt, die waren ja mit uns
Japan
in der Gruppe.
Das heißt,
die haben auch gegen Japan und Brasilien gespielt, genau. Also ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, wie der einzeln die Punkte von ihm war. Aber er hatte da wahrscheinlich einmal ein starkes Game.
Foul haben wir noch, das Thema, und Refs.
Genau, da wollte ich gerade hin. Sehr gut, dass du es ansprichst. Dieses Foul-Thema wird halt verdammt schwierig, weil wenn die so kleinlich pfeifen, wie die Kanadier die Pfiffe bekommen haben, dann haben wir natürlich schon ein Problem. Weil wir haben natürlich schon irgendwo physische Verteidiger. Also Daniel Theiss ist jemand, der hat immer mal seine 3-4 Fouls relativ schnell. Du hast einen Mo Wagner, der jetzt schnell 3 Fouls gesammelt hatte. Das ist natürlich ein Problem. Also wenn jetzt unsere Bigs nacheinander ausfallen und wir dann plötzlich eben mit einer dünneren Rotation da unterm Korb stehen oder vielleicht sogar wirklich einen Bonga irgendwann unter Korb stellen müssen gegen die Bigs, dann wird's halt schwierig. Nicht, weil er das nicht kann, aber weil er es halt nicht so gut kann wie jemand mit wirklich der Größe und der Physis. Das ist etwas, wovor ich ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst habe, weil diese Halle nochmal wird so laut sein für Frankreich. Die Schiris haben in dem Kanada-Game sich auf jeden Fall davon beeinflussen lassen. Ich würde nicht ausschließen, dass es da wieder eine Diskrepanz gibt für die Freiwürfe und es könnte wieder in Richtung Frankreich gehen.
Ja. Das ist auch eine der wenigen Sorgen, die ich habe. Ich habe schon überlegt, ob du so verrückt bist. Das wird aber wahrscheinlich nicht passieren, dass du sagst, du änderst vielleicht deine Starting Five und schickst vielleicht erstmal einen Big aufs Feld, wo du sagst, da kannst du am ehesten verkraften, wenn der erstmal 2 frühe Fouls bekommt. Daniel Theiss jetzt zum Beispiel, was irgendwie total unfair klingt, aber das machst du natürlich letztendlich nicht. Du gehst ganz normal mit der Rotation, die du bisher gefahren bist, ins Spiel und da musst du das Ganze einfach beurteilen, wenn das Spiel auch läuft. Vielleicht ist es auch ganz normal, vielleicht gibt es keine Diskrepanz.
Ja.
Deutschland ist auch selber super aggressiv Richtung Korb und das, was mich am positivsten wirklich stimmt, wenn du in die Augen unserer Spieler guckst, die sind selbst nach dem Weltmeistertitel noch hungrig. Alter, die brennen wirklich, wenn du in das Franz Wagner, der Stepback-Dreier-Explosion, Dennis, der tiefe Dreier-Explosion, Bonga hat den Dreier getroffen. Wirklich, hey, ich will jetzt nicht sagen, die Franzosen sollten Angst vor uns haben, aber ich hätte Respekt. Ich hätte Respekt vor dieser Körpersprache und von dieser Intensität, die die Deutschen bringen. Ey, ich bin so confident, dass wir die besiegen. Ohne Scheiß, wirklich, die Deutschen sind so stark und gut und also eins bin ich mir sicher, die kommen nicht 42 Mal an die Freiwurflinie. Vielleicht werden es wieder 20, 25, ja, das kann schon sein, aber so krass wird der Unterschied nicht sein. Und die Halle, ja gut, die Halle wird laut sein. Juckt das ein Dennis Schröder und Co.? Ich glaube kaum. Ich glaube, dass es ein Dennis eher nach vorne pusht. Der nimmt das an und sagt, kommt, ich werde euch kochen im Drive, Mann. Umso lauter ihr boot, umso schneller wird mein erster Schritt, so gefühlt.
Also, ja, das ist sehr gut. Also Dennis ist, glaube ich, auch derjenige, der sich am allerwenigsten von sowas beeinflussen lässt und sogar eher ins Positive, wenn dann beeinflussen lässt. Und eine Sache, über die wir jetzt noch nicht groß geredet haben, Franz hatte sein bestes Spiel bei diesen Olympischen Spielen bisher gegen Frankreich, hat unglaublich stark ausgesehen. Es gibt keinen Verteidiger bei Frankreich, der es mit ihm aufnehmen kann. Und selbst wenn es einen gäbe, dann müsste der sich ja zerteilen, weil er muss ja gleichzeitig auch noch Dennis Schröder verteidigen. Also, dass wir die beiden haben, ist einfach so dieser unglaubliche Luxus. 2 Creator für sich selbst, für andere und beide können vom Perimeter agieren. Das ist so selten auf diesem Niveau. Und dass wir beide haben, ist einfach ein Segen. Und ich glaube deswegen auch, dass wir gegen die Franzosen gewinnen, weil wir einfach eine bessere Offense stellen werden. Wo die sich, ähnlich wie die Griechen, dann einfach irgendwann festdribbeln oder keine wirkliche Offensive aufbauen, passiert bei uns durch die 2 Playmaker, die wir haben und vor allem durch Dennis Playmaking, ehrlich gesagt, passiert immer noch irgendwie ein freier Wurf oder es wird mal ein Center angespielt für ein Alley-Oop. Das sind alles so kleine Dinge, die nicht viel bedeuten im großen Verlauf des Spiels, aber halt doch einen Einfluss haben und vor allem Momentum auch geben. Und ich glaube, das brauchen wir ganz, ganz viel. Momentum, damit wir gegen diese Fans halt trotzdem auch unsere Runs machen können. Ich bin positiv gestimmt. Wollen wir vielleicht einmal so ein kurzes Bit machen, wo wir beide sagen, ey, guck mal, wir glauben, Frankreich gewinnt aus dem und dem Grund, Deutschland gewinnt gegen Frankreich aus dem und dem Grund?
Ja, können wir gerne. Ich will noch abschließend kurz was sagen, weil das wäre zu lang für das Bit. die Franzosen haben eine richtig schlechte Pick-and-Roll-Defense. Und wir Deutschen sind im Pick-and-Roll einfach viel, viel stärker und breiter aufgestellt. Wir haben unsere...
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Leute, die rauspoppen können. Wir haben mit Franz und Dennis zwei Driver, die auf diesem Niveau top-notch sind. Wir haben unglaublich gute Cutter. Und die Franzosen, so Spieler wie Cordinier, Fournier, Decolo, Strassel, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt spielen, die tun sich so unglaublich schwer, sich um Screens herum zu navigieren. Und ich glaube, auch das wird den Franzosen wieder wehtun. Also ganz, ganz viele positive Punkte. Deswegen würde ich sagen, unsere Tipps für das Halbfinale Deutschland gegen Frankreich. Ich tippe, Deutschland gewinnt diese Partie, weil wir vom Kader her einfach breiter aufgestellt sind. Ich glaube, wir haben offensiv viel mehr Waffen, wie jetzt zum Beispiel die Kanadier. Wir sind auf der großen Position im Vergleich zu den Kanadiern besser aufgestellt. Und ich glaube einfach an unser Shotmaking und an unser Team. Wir werden mit der Halle gut klarkommen. Wir müssen vielleicht ein bisschen schauen, wie wir mit der Freiwurf-Diskrepanz und mit den Refs zurechtkommen. Aber ansonsten sind wir qualitativ einfach besser aufgestellt. Und ich glaube, die Franzosen liegen uns einfach als Matchup.
Ich sage, die Franzosen haben keine Antwort auf Franz und Dennis. Ich sage, wir sind zu groß unterm Korb, als dass sie mit uns das Gleiche machen können wie gegen Kanada. Und es kann nicht nochmal sein, dass diese Mannschaft 42 Freiwürfe in einem 40-Minuten-Spiel bekommt. Und deswegen, die können so laut sein, wie sie wollen in dieser Halle. Unsere Jungs sind alle erfahren. Unsere Jungs sind Bronzemedaillengewinner Eurobasket, sind Weltmeister letztes Jahr. Die kannst du mit nichts mehr schocken, mit keiner krassen Crowd, mit keinem heftigen Evan Fournier-Dreier. Das interessiert die alles nicht. Also ich glaube, wir machen das Ding zu. Ich sage, Deutschland geht ins Finale.
Yes, also und ehrlicherweise, das sage ich sogar ohne deutsche Brille. Das sage ich wirklich, wenn ich wirklich denken würde, dass Frankreich uns richtig wehtun könnte und wo ich Punkte sehe, wo ich denke, okay, es könnte für uns wirklich schwierig werden, dann würde ich das wirklich ganz offen und ehrlich ansprechen, aber ich bin erstmal sowieso super gespannt.
Das haben wir immer gemacht.
Ja, ich bin auch super gespannt, ob Gobert wieder spielt. Der darf eigentlich gar nicht spielen. Also die Franzosen haben ja die Blaupause bekommen, wie sie nicht gegen uns spielen sollten. Ne? Also wenn jetzt da wieder Gobert und Wembanyama gemeinsam auf dem Feld stehen, da würde ich mich schon fragen, also es ist irgendwie...
Ja, Dennis hat die ja gekocht, ne? Der hat die auseinandergenommen, hintereinander quasi.
Ja, und da muss man auch sagen, dass Rudy Gobert natürlich auch das Spacing wieder wegnimmt. Das ist unterm Korb einfach gar keinen Platz mehr. Ich sag dir auch, also Lesor und Co. und Yabusele, diese ganzen Drives zum Korb, die bekommst du halt nicht, wenn Gobert da andauernd mit seinem Arsch unterm Korb parkt. Sorry, dass ich das mal so sagen muss. Yeah. Also deswegen wird das, glaube ich, sehr, sehr spannend, wie Vincent Collet da das Ganze jetzt in dem Fall coachen wird. Okay, und dann haben wir um 21 Uhr noch das andere Halbfinale, die Serben gegen die USA. Björn hat vorhin schon krass rausgehauen und hat gesagt, niemand wird diese USA aufhalten. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er das Ganze jetzt hier nochmal unterstreichen wird oder kriegst du irgendwie einen Case hin, wo du sagen kannst, die Serben haben vielleicht irgendwie eine Chance oder sagst du, nein, es ist einfach komplett unmöglich. Man muss auch sagen, die USA haben die Serben ja auch in der Gruppenphase ordentlich hergewatscht. Also die beiden, ist auch witzig, übrigens beide Halbfinalpartien gab es bei Olympia schon mal. Also es ist quasi das Rematch.
Und in der Vorbereitung.
Und in der Vorbereitung, genau. Also irgendwie Dauerbrenner aktuell, Deutschland gegen Frankreich und USA gegen Serbien. Siehst du irgendetwas, wie die Serben diese US-Boys besiegen können oder sagst du, nein, ich bleib dabei, die USA sind nicht besiegbar?
Okay, also guck mal, die Serben haben mit Jokic einen der besten, wenn nicht den besten Spieler der NBA. So, das ist schon mal ein Statement. 3 MVPs in 4 Jahren, NBA-Champion. Dann haben sie in Fiba Bogdanovic auf jeden Fall einen der besten Shot-Creator, einen der besten Scorer. Vasilije Micic hat sehr, sehr gut gespielt jetzt im Viertelfinale. Und du kannst den Case machen, dass die Serben unglaublich viel Härte haben, dass sie abgezockt sind, dass sie schießen können, dass sie eben diesen Jokic-Faktor haben, wie wir es im Viertelfinale gesehen haben. Und obwohl ich das alles sage, würde ich trotzdem niemals sie als Sieger picken gegen die USA, weil ich nicht glaube, dass irgendein Team auf der Welt die USA schlagen kann und auch kein Team in der Vergangenheit. Die USA sind zu tief. Sie haben die Defense, sie haben die Offense, sie bringen von der Bank Kevin Durant und Anthony Davis und Anthony Edwards. Und das ist so ein insane Level an Talent. Und es geht nicht nur um Talent. Jeder, der jetzt das Argument bringt, ja, aber Talent alleine reicht nicht, man muss ein Team sein. Manchmal reicht Talent alleine doch, wenn das Talent so exorbitant größer ist als das, was das andere Team liefert. Und die Serben sind schon das Nonplusultra, was du in Europa aufs Feld stellen kannst, neben Deutschland. Es wird nicht reichen, so leid es mir tut. Ich mag die Serben, die sind ein geiles Team, geiler Basketball, aber das wird nicht reichen gegen LeBron und vor allem nicht, wenn du KD von der Bank bringen kannst. Die haben Embiid, die haben einfach Embiid, AD und Bam Adebayo, die haben so viele NBA-Champions dabei, die haben Devin Booker, der ein überragendes Turnier spielt, die haben Steph Curry suckt das ganze Turnier und keinen juckt's, weil er einfach was immer, es ist nicht mal wichtig, dass der gut spielt, das ist so insane, Alter.
Ja, können wir das bitte einfach gleich als Bit nehmen, weil ich glaube, besser wird's, besser nimm einfach diesen Monolog, bin ich nicht mit dabei, ist total egal, weil besser wird's nicht. Ich wollte gerade sagen, später, wenn wir unseren Tipp rausballern, musst du bitte einfach sagen, die USA gewinnen, weil sie bringen Kevin Durant von der Bank, Mann.
Aber das ist ja auch das einzige Argument, was du brauchst, glaube ich.
Ja, also es wird euch wenig wundern, ich tippe natürlich auch auf die USA. Ich versuche ein bisschen einen Case zu machen für die Serben, wie sie das Spiel eng gestalten können. Sie müssen auf jeden Fall offensiv am Brett top rebounden. Du musst versuchen, dass du diese ganzen Fast-Break-Situationen vermeidest gegen die USA, weil das ist, wie Björn vorhin gesagt hat, du blinzelst zweimal und bumm, hast du gefühlt 6 Punkte kassiert. Also da musst du einfach schauen, dass sie nicht andauernd diese Situationen kommen. Dementsprechend musst du natürlich auch Ballverluste und Turnover vermeiden, weil die natürlich auch zu diesen ganzen Transition-Situationen führen. Und was wir jetzt, glaube ich, auch das ganze Turnier über gesehen haben, du brauchst halt einfach ein unglaubliches Shotmaking von draußen. Du musst deine Dreier treffen und das hat man ja auch im Spiel der Serben gegen die USA gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das Vorbereitungs- oder das Gruppenspiel war. Die Serben haben einfach von draußen ihre Würfe nicht getroffen und dafür ist die Qualität unterm Korb, die Defense unterm Korb der USA viel zu stark, als dass du sagst, du kannst die da andauernd in der Zone ausnehmen und attackieren. Deswegen, du brauchst einfach einen Traumabend von draußen, musst aber auch hoffen, dass die USA mal nicht 50% von draußen treffen, dass sie nicht in ihre Transition-Situationen kommen. Und dann kommt wieder der Punkt von Björn, da musst du hoffen, dass nicht ein Kevin Durant reinkommt und dir einfach 6 Isolations hintereinander 12 Punkte drückt. Es ist, das wird eine unglaublich harte Aufgabe für die Serben. Vielleicht noch positiv, wenn ich es irgendjemandem zutraue, dann sind es vielleicht wirklich noch die Serben. Aber ansonsten spricht alles für die USA, die individuelle Qualität, die Tiefe der Bank. Man hat eigentlich auf jede Offense defensiv eine Antwort. Deswegen, es tut mir wirklich leid. Du kannst hier, selbst wenn du es auf Krampf versuchen würdest, kannst du nicht sagen, du pickst Serbien. Und weißt du, was genau jetzt passiert? Serbien gewinnt gegen die USA.
Never,
und wir können uns
never.
Dann, ich glaub's auch nicht. Also, ja, und das wäre natürlich auch geil, weil wir würden wirklich dieses Finale bekommen. Deutschland gegen die USA, der Weltmeister gegen die Avengers und jeder hat das ja irgendwo auch im Hinterkopf gehabt. Seit der Weltmeisterschaft hast du nichts anderes mehr gehört als, jetzt fahren die US-Boys richtig krass auf, weil B oder C-Team hat nicht gereicht. Die Deutschen haben doch nur Glück gehabt, bla bla bla. Und ja, dann bekommst du den finalen Showdown um die Goldmedaille der Weltmeister Deutschland gegen die USA. Und ich würde mir nichts sehnlicher wünschen, als dass es zu diesem Duell kommt. Damit sind wir auch hier mit unserer relativ kurzen und knackigen Preview durch die USA. Werden das wahrscheinlich machen.
Yes, ja, das wäre
eigentlich das
Geilste.
Und Kevin Durant kommt von der Bank, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt.
das wäre eigentlich das geilste Szenario, wenn du wirklich World Champion of What quasi hast gegen die Avengers, weil das ist ja genau die Storyline des vergangenen Jahres. Genau deswegen kommen überhaupt oder kamen jetzt überhaupt die Avengers. Deutschland ich finde es auch geil, dass Deutschland, es war so ein bisschen fraglich, ne? Ich weiß nicht, ob du die Vorbereitungsspiele gesehen hast. Da hat damals zum Beispiel Per Günther in einem der Spiele gesagt, meinte er so, ey, und der ist wirklich immer, also ich mag Per Günther selber. Ich finde, der ist immer sehr, sehr real in allem, was er sagt. Und der verbiegt sich nicht fürs Fernsehen, sondern sagt immer klar seine Meinung. Ich habe den auch kurz getroffen, ganz kurz in Paris jetzt neulich. In London, sorry. Und der super cooler Typ.
Per ist wirklich super. Also
der hat gesagt, ey, er sieht den Hunger nicht so wirklich in dem deutschen Team. In der Vorbereitung war das aber noch.
Deswegen habe ich das gerade vorhin gesagt, weil ich an Per Günther gedacht habe, dass Per Günther das gesagt hat. Und dann hat er sich nämlich irgendwann korrigiert, gell? Irgendwann in der Vorbereitung hat er gesagt, die Deutschen sind noch hungrig oder so.
Das weiß ich nicht, aber ich weiß noch, ich glaube, das war nach dem Spiel in Berlin. Und da hat er gesagt so, ey, so hungrig sehen sie gerade nicht aus. Und ich muss sagen, da ging es mir ähnlich mit ihm, also oder mit dem Team. Es sah am Anfang so ein bisschen, nicht lasch aus, aber quasi ein bisschen stärker als lasch. Mhm. Es sah einfach nicht besonders dominant jetzt aus oder, oh, wir wollen hier unbedingt gewinnen, bla bla bla. Und dann Der Knackpunkt war für mich das Spiel gegen Frankreich. Als wir das in der Gruppe gewonnen haben, das ist jetzt auch erst 2 Spiele her, weil Olympia sind relativ wenig Spiele, aber dieses Spiel gegen Frankreich, finde ich, da hast du den Weltmeister-Swag bei uns gesehen. Da hast du gesehen, ja, wir haben dicke Eier und wir kommen hier aufs Feld und wir zerreißen jetzt mal die Franzosen vor ihrer eigenen Crowd. Das war ein sehr, sehr starkes und wichtiges Game. Franz hatte sein bestes Game, das war der Breakout für ihn. Und seitdem bin ich eigentlich wieder sehr, sehr selbstbewusst. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir treffen auf die USA, ich glaube nicht, dass wir jemals gewinnen können gegen die USA, aber ich glaube, das wäre einfach quasi der Gipfel dieses Narrativs, was man nur erreichen kann. World Champion of what gegen die USA Avengers. Das ist einfach, was du sehen willst.
Ja, und soll ich euch auch was sagen? Wenn du im Finale gegen die USA stehst, bist du schon sicher selber Medaillengewinner. Dann haben wir Bronze gewonnen. Wir sind Weltmeister und wir hätten eine Silbermedaille. Also, aber ich will auch nicht zu weit vorausdenken, weil ich denke immer so, das wird im Leben dann manchmal bestraft. Konzentrieren wir uns erst auf Frankreich und ich hoffe, die Jungs machen das genauso. Denn es wird eine eklige Aufgabe, auch vom ganzen Setting her mit dem Publikum, was in Paris ja dann schon sehr, sehr laut war. Übrigens, das 11-Uhr-Spiel war irgendwie gefühlt todesleise. Also die Halle hat doch irgendwie ausgesehen, als wenn, keine Ahnung. Aber ja, natürlich, die Franzosen müssen halt auch arbeiten und wahrscheinlich sind es nicht irgendwie, weiß nicht, wie viele passen da rein in diesen Kessel, keine Ahnung, auch auf jeden Fall über 10.000.
War das in Paris? Ja, das ist diese Arena, wo immer die NBA-Games sind. 13.000 meinte der, 13 oder 14.000 meinte der Kommentator gestern. Das ist nicht so eine Riesenhalle, ist nicht so groß, ist aber eine sehr geile Halle, so draußen mit Gras bewachsen, ist richtig cool.
Ja, gut, Freunde, das war unsere Spielberichte zu den Viertelfinalpartien. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es waren eigentlich 3 enge Spiele mit dabei. Und USA gegen Brasilien war da so ein bisschen zum Auslaufen, zum Chillen.
Zum Runterkommen.
Genau, zum Runterkommen. Und jetzt morgen wird es auf jeden Fall sehr, sehr intensiv. Ein vollgepackter Nachmittag. Um 17.30 Uhr geht's los mit den Deutschen. Dann um 21 Uhr USA gegen Serbien. Genießen wir das Ganze nochmal, weil es gibt jetzt nicht mehr viel Basketball. Bevor es in die Sommerpause geht, dann gibt es kein Olympia, es gibt keine Euroleague, es gibt keine Basketball-Bundesliga, es gibt keine NBA, es gibt kein 3x3. Dann sind wir
keine
mal wirklich...
Keine Free Agency.
Genau, richtig. Also dann ist wirklich diese Totenstille, die man gar nicht gewohnt ist, wenn man sich so mit Basketball beschäftigt. Aber für ein paar Wochen ist es dann auf jeden Fall wieder etwas ruhiger. Genau, unsere Halbfinal-Prediction haben wir jetzt auch hier rausgehauen. Ansonsten am Freitag gibt es dann den Patreon-Pod, wer da Lust hat, uns zu unterstützen und zu supporten. Das Ganze kostet euch übrigens auch nur $3. Also ihr müsst da jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ich bringe ihn jetzt einfach DAZN 44,99 hinlegen, damit ihr unsere Folge hören könnt. Sondern nein, das Ganze, wir haben es auch so gestaltet, dass vielleicht auch irgendwie Studenten oder Schüler sich das vielleicht mal zwischendurch gönnen können für einen Monat. Genau. Ja, ansonsten, ich habe nichts mehr. Du wahrscheinlich auch nicht, oder? Dann sind wir für heute raus.
Eine Ergänzung. Wir haben gerade festgestellt, es gibt keinen Basketball im Fernsehen. Es gibt nichts wirklich, was sich zu verfolgen lohnt. Es gibt keine Free Agency. Leute, jetzt ist die Zeit, wo ihr selber auf die Plätze geht. Lasst rausgehen im Sommer, lasst werfen gehen, lasst 5-on-5, 3-gegen-3 zocken auf den Plätzen. Lasst einfach die Plätze voll machen und ein bisschen selber spielen. Es gibt nichts Geileres, als dieses Feeling unter freiem Himmel Basketball zu spielen. Deswegen geht raus, wir gehen auch raus, versuchen ein bisschen zu zocken im Sommer. Vielleicht sieht man sich auf dem einen oder anderen Platz. Und dann hören wir uns, also wir hören uns eh nochmal jetzt zweimal und dann alles spätestens dann wieder so in Richtung Mitte, Ende September mit dann wahrscheinlich Previews für die Saison.
Genau, habe ich nichts mehr hinzuzufügen, Leute. Vielen Dank fürs Reinhören und ja, freuen wir uns morgen auf zwei geile Halbfinalpartien. Das war's von uns, danke fürs Reinhören. Yes. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.
Ciao.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, ui, ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat? Oh, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Ja. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.